Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der 29. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt der Mann, der sagt, der Chihuahua-Song von DJ Bobo hat ihn durch schwere Zeiten gebracht. Niklas Levinson.
Also durch schwere Zeiten nicht, aber durch viele Zeiten tatsächlich.
Ja.
Also wirklich, der Song ist so, ich würde sagen, so im letzten Kalenderjahr, wahrscheinlich habe ich ihn so oft gehört wie in meinem Leben zuvor noch nie.
Ernsthaft?
Ja.
2023?
Ja.
Wirklich? Warum?
Ja. Ich weiß nicht, der ist einfach so in mein Leben geflogen und ich finde halt, wenn du machst, Chihuahua, ist doch lustig, Alter.
Ist saulustig, aber was heißt, der ist in dein Leben geflogen?
Ja, jemand hat den in mein Leben getragen.
Ah, okay.
Und ich habe ihn aufgenommen, habe ihn gepflegt, gehegt und gepflegt wie mein eigenes.
Ja.
Und seitdem ist er da. Also Chihuahua war auf jeden Fall, würde ich sagen, einer der, also in meinem Spotify-Rap der letzten 365 Tage könnte der Top 10 sein.
Ist das geil, wirklich?
Ja.
Alter. Also da muss ich einfach für die Zuhörer sagen, wir haben da 0% drüber geredet.
Nein, vorher. Gar nicht. Aber
er ist vorgestern aus dem Nichts, ich habe einen Chihuahua gesehen auf der Straße, ist er in meinen Kopf wieder eingezogen, zurückgekehrt. Nach vielen Jahren Abstinenz hat er gesagt, hier bin ich wieder, klopf, klopf. Und er ist auf jeden Fall seitdem, hat große Relevanz in meinem Gehirn.
Oh, Chihuahua. Ist einfach gut.
Everywhere
also,
you go. Es ist ein Hit, also darum geht's nicht.
Aber ich hatte, also auch, ich muss auch sagen, weil DJ Bobo war vorher auch aus meinem Leben verschwunden und ist eine Figur gewesen, zu der ich als Kind, glaube ich, sehr viel aufgeblickt habe. Der war eine große Figur in meinem Kindheitsleben und von daher bin ich auch froh, dass der wieder eine Präsenz gefunden hat, eine neue Rolle für mich
das,
als Erwachsener.
Das war ja auch seine große Zeit, DJ Bobo. Ich überlege gerade, was er noch so für Hits hatte.
Ich kenne keinen einzigen mehr.
Der hatte aber bestimmt, also doch, wir kennen safe noch ein, zwei Songs.
Hat er nicht diese Piraten-Musical gemacht?
Warte, ich gucke jetzt nochmal.
Pirates of Dance?
Was?
Doch, Pirates of Dance hieß es, glaube ich. Die Tanzpiraten hat er, glaube ich, gemacht. Warte. Das war so eine Musical-Live-Show.
DJ Bobo, größte Hits, was denkst du, wie viele CDs da gibt? Everybody, es ist Everybody. Ist das von ihm?
Das ist Backstreet Boys, Digga.
Ja, okay, also, ja. Es ist jetzt nicht so, dass hier so unglaublich viele Superhits
Lirum Larum
dabei gewesen wären.
Mit dir ist ja immer so ein bisschen Roulette-Spiel, ob du ein Videospiel gespielt hast oder nicht.
Ja, ist richtig.
Bist du ein Fallout-Junge?
Ist lustig, dass du fragst. Fragst natürlich, weil die Serie raus ist.
Ja.
Ich habe Fallout irgendwann in den 2000er Jahren mal angefasst, hat mir nicht so gefallen. That being said, ich habe, glaube ich, 7 Folgen der Serie schon gesehen.
7 schon?
Ich hab letzte Nacht bis um 3, ich habe bis vor 5 Stunden oder sowas geguckt, weil es mir wirklich Bock macht.
Ja, ich hab, glaube ich, jetzt 5 gesehen und ich find's richtig gut.
Ja.
Weil ich hab kein einziges Fallout-Spiel in meinem Leben angerührt.
Ja, ich
hab's nie gespielt,
ich hab's
gleich mal kurz mal bei Freunden, die gespielt haben, zugeschaut oder sowas, aber ich habe selber keine Spielerfahrung. Aber ich finde die Serie an sich, wie sie da existiert, losgelöst davon, dass es halt da im Hintergrund dieses Videospiel-Universum gibt, richtig, richtig gut.
Ja, lustig.
Holt mich komplett ab.
100% dieselbe Erfahrung. Und wie gesagt, so, dass ich gestern so zu einer Uhrzeit, wo ich eigentlich normalerweise sagen würde, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall ins Bett gehen, gesagt habe, scheiß drauf, eine Stunde für eine Folge habe ich noch. Also ich bin auch wirklich, wirklich hooked. Und ich habe am Freitag noch mit Kumpels drüber geschrieben, die auch beide gespielt haben, das Spiel. Oder am Donnerstag, da war doch immer die Serie am Tag, wo der Release war halt. Und da haben die so geschrieben, ja, hier, ich habe schon 4 Folgen gesehen. Ist schlimm, wenn wir hier Spoiler schreiben. Und ist mir scheißegal, ich werde die Serie wahrscheinlich nicht gucken. Und dann Freitagabend Zeit gehabt, ich guck mal rein. Ja, und seitdem relativ viel der freien Stunden darauf verwendet.
Irgendwann während Augsburg-Union schwach geworden.
Ja, auf jeden Fall. Nee, nach Augsburg-Union. Aber da genau damit fangen wir jetzt an. Außer wir haben noch Themen, die wir besprechen müssen zu Beginn. Haben wir?
Also obligatorisch.
Tour.
Wir gehen auf Tour. Mhm. Das bleibt auch so. Wir haben das Privileg, erstmals auf Tour über einen anderen deutschen Meister zu sprechen.
Mhm.
Dazu später mehr. Wir sind ja unterwegs in Berlin, Dresden, Hamburg. Das ist das erste Trio, das im ich meine, im Juni erfolgt, Anfang Juni.
Ja, doch.
Müsste das sein?
Ist es noch Ende? Naja, ihr findet es ja, wenn ihr auf den Link hier in der Podcast-Beschreibung findet, könnt ihr ja ganz genau sehen, wann wir wo sind.
Warum müssen wir euch das sagen?
Ja,
warum müssen wir euch sagen, wann wir auf Tour sind?
Es ist wohl absolut ein Geben und Nehmen und jetzt an der Stelle kann man auch mal erwarten, dass ihr einfach auf den Link klickt und guckt.
Ja, genau. Und später sind wir nochmal in Köln, sind wir nochmal in Frankfurt, Dortmund, reden über dies und das, unter anderem über die Europameisterschaft. Jetzt reden wir erstmal, glaube ich, über Augsburg Union und damit das Freitagsspiel, das vor allem in der ersten Halbzeit eine schwer verdauliche Kost war.
Ja, also ich würde sogar, ich meine, die zweite Halbzeit war besser, toll war es aber auch nicht.
Es gab zwei Tore.
Und der FC Augsburg gewinnt 2-0 bei Union Berlin. Damit sind die Augsburger absolut im Rennen um Europa. Und die Eisernen sind absolut im Rennen um den Abstiegskampf. Das hat ja auch Coach Bjelica nach dem Spiel gesagt. Wir sind fett im Abstiegskampf.
Und die, ja. Hast du es mitbekommen?
Was?
Dass Union da reingerutscht ist. Weil, als ich jetzt gehört habe, plötzlich, Union hat aus den letzten 7 Spielen nur 1 gewonnen, war ich echt überrascht.
Das Ausmaß davon
ist mir nicht klar gewesen. Ja. Ich finde aber, wenn man dann reinschaut, klar jetzt auch gegen Augsburg, aber 3 der Mannschaften, gegen die sie verloren haben, waren halt Stuttgart, Dortmund und Leverkusen. Ja. Also die Gegner waren schon auch durchaus nicht so schlecht.
Nö, das stimmt. Und trotz aller, ich habe es gerade Unions Restprogramm gar nicht auf dem Schirm, ich kann mal live draufschauen, aber trotzdem, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die noch richtig reinrutschen, aber klar ist natürlich, so ein Spiel darf so nicht passieren, denn das 1-0 fällt dann durch einen katastrophalen Fehler von Diego, wir haben schon wieder vergessen, sag mal jetzt Leite oder Letsch?
Late.
Die Milch. Tietz fängt den ab, schiebt den ein. Es ist ein Problem, das sich bei Union absolut durchzieht, diese Saison. Große individuelle Schnitzer direkt vor Gegentoren.
Ja, ist, glaube ich, das 7. oder 8. Gegentor, das aus einem Unforced Error eigentlich entsteht, wo man sich selber das Ding einbrockt. Und es ist irgendwo auch ärgerlich, weil offensiv war das wenig von beiden Teams, aber ich kann in der ersten Halbzeit im Spiel gegen den Ball Union eigentlich wenig bis gar nichts vorwerfen. Mhm. Ich finde sogar, sie haben das eigentlich sehr, sehr gut gelöst, denn im Anlaufverhalten haben sie es eigentlich mal so gemacht, dass beide Stürmer, also Hollerbach und Kaufmann, neben oder um Breithaupt sehr eng standen und immer einer von beiden auf den jeweiligen Innenverteidiger auf der eigenen Seite rausgeschoben ist, wenn der an den Ball kam, und der andere ist bei Breithaupt geblieben. Das heißt, sie haben eigentlich immer den Ball auf den zentralen Aufbauspieler zugestellt und der andere hat einen der Verteidiger angelaufen und meistens auch immer in so einem angeschrägten Winkel. Hollerbach zum Beispiel läuft dann in so einem Winkel an, dass die einfache Seitenverlagerung nicht möglich ist mit dem Innenverteidiger und der Ball wahrscheinlich eher über den Torwart gehen muss. Mhm. Also ich fand das Anlaufverhalten der Unioner vor allem von der Doppelspitze sehr, sehr klug, hat dafür gesorgt, dass aus dem Mittelfeld keiner rausschieben musste und sie da das nötige Personal hatten, um zentral die Passwege zuzustellen. Also Augsburg hatte da häufiger wenige bis gar keine Optionen nach vorne. Also ich fand eigentlich, dass Union eine gute Struktur hatte, um die Augsburger Gefahr mit Ball zu minimieren.
Und das ist ja auch eine Doppelspitze, die in der Form so gar nicht erste Wahl ist, die wegen Vertessen, Oberschenkelverletzung und ich glaube Hollerbach kam ja nominell für Gosens, der gelb-rot gesperrt ist. Also durchaus eigentlich eine Spitze, die in der Form gar nicht es gewohnt ist, zusammen zu spielen. Und das machen sie gegen den Ball, du hast vollkommen richtig gesagt, sehr, sehr ordentlich. Sie lassen auch in diesem Spiel die Augsburger relativ lange gewähren, aber ohne dass die daraus irgendwas anfangen könnten. Aber das große Problem ist, dass Union eben noch viel weniger damit anfangen kann. Vor allem dann, wenn du halt hinten Fehler machst, so wie Union das tut. Das 2-0 wird ja dann, glaube ich, zuerst ja noch Haberer mit einem Fehlpass, der dann fast das 2-0 bedeutet. Also auch da nochmal ein individueller Schnitzer. Und dann ist es Sven Michel, der Ex-Unioner, der es dann in der 84. Minute macht. Und
brutale Qualität von Demirovic, der den Ball da erst super festmacht und dann, glaube ich, mit dem Außenriss eins nach vorne spielt. Also man sieht bei Demirovic auch über die Torbeteiligung längst hinaus, dass das ein Spieler ist, der diese Mannschaft auf ein anderes Level hebt.
Demirovic und Tietz jetzt 50% der Augsburger Tore.
Und ich finde aber auch, wir haben ihn letzte Woche schon, oder ich habe ihn zumindest da schon kurz für seinen Cameo-Auftritt, also der war schon deutlich länger, weil er nach 12 Minuten reinkam, gelobt. Und ich finde auch hier wieder hat Tim Breithaupt echt ein stabiles Spiel gemacht, hatte da vor allem eine defensive Zweikampfhärte bewiesen, war trotz der Tatsache, dass er eigentlich sehr, sehr zugestellt wurde, sicher im Passspiel hat das gut gelöst. Also ich finde, der hat die kleine Chance, die jetzt gerade aufging, weil Jakic nicht dabei gewesen ist, hat er auf jeden Fall für sich genutzt, um zumindest dafür Werbung zu machen, dass er wieder häufiger eine Option sein könnte.
Ja, da hast du vollkommen recht und das freut mich auch, denn da sah es ja wirklich so Mitte der Saison zwischen den Jahren irgendwann so aus, als würde der gar keine Rolle mehr
spielen. Ja, generell ein bisschen schade gewesen bei Augsburg, dass so Zweitliga-Gems, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe, Breithaupt, aber auch zum Beispiel ein Patrick Pfeiffer, eigentlich gar keine Rolle gespielt haben. Ja. Das ist ja auch ein Spieler, auf den man sich sehr gefreut hat und wo ich auch glaube nach wie vor, dass der Bundesliga Potenzial und Format hat,
das glaub ich auch.
Aber es bisher kaum zeigen konnte.
Und lustigerweise hatten wir, oder jetzt dann in der Bundesliga-Prognose, wir hatten ja beide auf jeden Fall Augsburg als gutes Transferfenster im Sommer bezeichnet.
Aber du gingst ja noch weiter.
Bitte?
du gingst noch weiter.
Genau, ich bin noch weitergegangen, habe gesagt, ich glaube, dass Augsburg auf dem einstelligen Tabellenplatz landen wird. Jetzt werden sie, jetzt kämpfen sie um Europa, haben da ganz gute Karten. Ich wollte nur sagen, eigentlich basierte unsere beide Aussage, ja, dass es ein gutes Transferfenster ist und dass sie eine ordentliche Saison spielen werden, durchaus auch auf eben jenen Transfers von einem Breithaupt und von einem Pfeiffer.
Ja.
Und dass sie es eben jetzt ohne die geschafft haben, ist dann auch nochmal ein Qualitätsmerkmal für Coach Jes Torup. Und was der da geschaffen hat, ist halt in erster Linie eine unglaublich abgezockte Truppe.
Abgezockt, eklig zu bespielen.
Richtig fies.
Also, das war ja auch, würde ich sagen, das Hauptprädikat Augsburg über lange Zeiten ihrer Bundesliga-Historie, ja, dass es eine der am ekligsten zu bespielenden Mannschaften war in der Liga. Und das hatten sie so ein bisschen verloren. Und ich finde, Jes Torup hat das zurückgebracht und nicht nur zurückgebracht, sondern gleichzeitig auch der Mannschaft Elemente mit Ball gegeben. Das heißt, die haben das wieder zurückbekommen, was eh immer schon Augsburg gewesen ist, an ihren besten Zeiten. Aber wie ich finde, mit Ball, lösungstechnisch und in der Gesamtqualität noch mal eine ganze Schippe draufgepackt.
Ja, und dann eben auch, und das braucht man als Mannschaft, die die finanziell nicht die Mittel hat von anderen Mannschaften, so Leistungsexplosionen wie eben die von Demirovic. Die kommt nicht ganz überraschend. Demirovic hat in den letzten Jahren auf jeden Fall gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Offensivspieler in dieser Liga ist. Aber sowas brauchst du dann eben auch. Da müssen Dinge zusammenkommen. Und dafür, dass so ein Spieler wie Demirovic dann so explodiert, muss er sich ja auch wohlfühlen, muss da im richtigen Umfeld unterwegs sein. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Man darf ja nicht vergessen, ne, dass du ja auch Spieler wie einen Berisha vor der Saison abgegeben hast.
Stimmt, ja. Der jetzt mit Kreuzbandriss bei Hoffenheim irgendwo in der Reha arbeitet, zwischendurch noch Zeit hat für eine neue Folge Unfiltert.
Also, ist so, ja?
Weiß ich nicht, aber hat er ja gemacht. Er war ja einer von den Spielern, wo gesagt hat, die brauchen wir, da brauchen wir ein Profil von. Danach lächzen die Leute. Was geht in Mergin Berichas
vor? Unfiltert ist auch The Zone, oder was, ne?
Genau, ja, ja.
Deren Zusatzprogramm, was sie seit Jahren machen, und da sind ja viele Leute dabei, die ich sehr schätze, die das auch zum Teil moderieren und sowas. Bei deren Zusatzprogramm geht so dermaßen an der Zielgruppe vorbei, das ist wirklich der absolute Vollwahnsinn. Ich würde gerne mal so Aufrufzahlen sehen von den Sachen, die so machen. Ich glaube so 24FC und sowas, 24/7FC, das ging noch. Das war, glaube ich, noch absolut in Ordnung. Aber ich glaube so Decoded und was nicht alles, habe ich das Gefühl, das guckt niemand.
Also mein Bauchgefühl ist halt generell, das führt jetzt auch weit, weit weg vom ursprünglichen Thema, dass das halt ein Dienst ist, den Leute nicht abonniert haben, wofür sie kein Geld zahlen, um Hintergrund-Content zu haben, sondern weil sie Fußballspiele sehen möchten, um das möglichst zu einem erschwinglichen Preis.
Und da ist jetzt genau das Problem, denn der Hintergrund-Content kostet Geld, der Content. Der muss finanziert werden. Und für solche Sachen steigt der Preis. Und das ist natürlich dann besonders ärgerlich.
Letzte Aussage zu dem Spiel. Ich war gerade schockiert darüber herauszufinden, dass Union unter Bielica in 8 von 16 Bundesligaspielen kein Tor geschossen hat.
Ja, die sind offensiv wirklich, also absolut zahnlos.
Ja.
Absolut zahnlos. Für Union geht es nur darum, diese Saison zu beenden. Und wir hatten ja bei Bielica schon relativ früh mal gesagt, da muss man nochmal drauf gucken, ob das so die Zukunft ist für Union Berlin. Und ich bin heute nicht überzeugter als zu der Zeit, als der Leroy Sané geoffert hatte, weil das war ja der Punkt, wo sie gesagt hatten, da muss man drüber reden. Er hat ganz klar Sachen mitgebracht, die dem Mannschaft helfen. Er hat die Mannschaft stabilisiert, muss man auch so sagen. Er ist der Grund dafür, dass sie nicht mehr im ganz direkten Abstiegskampf hängen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er die Zukunft ist.
Langfristig weiß ich auch nicht. Ich glaube, für die kommende Saison, wenn das nicht komplett in die Hose gehen sollte in den nächsten 5 Spielen, würde ich sagen schon, das hat er sich schon erarbeitet und verdient. Man muss ja auch sagen, dass es einfach, also mannschaftstechnisch nicht ganz so gut funktioniert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Zum Beispiel ein Winterneuzugang wie Chris Bedia spielt überhaupt keine Rolle.
Das ist krass, ne?
Ist non-existent. Ja. Also die Leute, die vielleicht auch im Winter...
Chris Bedia, da habe ich seit Januar noch nicht mehr gehört.
Den Namen, der ist lange, lange her, dass man den gehört hat. Ja. Ne? Also und dass dann auch Leute, die im Winter vielleicht kamen, eigentlich um erkannte Probleme zu adressieren, dann gar keine Soforthilfe gewesen sind, hat sicherlich auch nicht geholfen. Aber ja, es ist sehr, sehr stumpf, was Union da in der Offensive anbietet.
Chris Bedia. Jetzt muss ich mal gucken, wie häufig hat er denn überhaupt Bundesliga...
Also ich sage unter 100 Minuten.
58 Minuten.
Ja.
5-mal eingewechselt worden. Jetzt gerade gegen Augsburg 15 Minuten. Das war sein längster Einsatz. Huiuiuiuiui. Wir gehen heute, ich würde sagen, einfach mal die Reihenfolge durch, die uns Bundesliga.de vorschlägt. Und damit sind wir angekommen bei einer Mannschaft, die dafür sorgen wollte, dass Leverkusen nicht auf der Couch Meister wird. Und eine andere Mannschaft, die dafür sorgen wollte, dass man eventuell nächste Saison nicht zweite Liga spielt. Wir sind bei Bayern gegen Köln. Ja. Ein Spiel, das lange, lange eng ist, das lange, lange unentschieden steht und dass der FC Bayern München am Ende trotzdem 2-0 gewinnt. Die Bayern gehen in dieses Spiel rein, ohne Thomas Tuchel, der ist gelb gesperrt vom Heidenheim-Spiel, ohne mit Ulreich im Tor, mit Guerrero, mit Masraoui, mit Pavlovic, mit Coman, mit Müller, mit Thiel, also einige Veränderungen gegenüber dem Arsenal-Spiel. Und auf der anderen Seite spielt zum ersten Mal in der Startelf Christensen.
Stimmt, endlich.
Und hätte nach ein paar Minuten direkt rot sehen können.
Ja, war ein ordentliches Einsteigen, aber ich fand es okay, dass er am Ende nicht runtergestellt
wurde. Ich finde auch, es war sehr früh und ich würde auch sagen, dass man erkennen kann, dass da keine Böshaftigkeit in dem Tackle war, sondern einfach ein bisschen unglücklich.
Ja, aber ansonsten, also ja, Passquote 88%, 6 von 9 Zweikämpfen am Boden gewonnen, 5 von 6 erfolgreiche Ballabnahmen, einige Bälle abgefangen. Also ich finde nicht, dass der einen schlechten Job gemacht hat. Man fragt sich schon, warum der bis Spieltag 29 warten musste, um mal in der Startelf stehen zu dürfen bei einem Bundesligaspiel.
Es ist krass.
Weil das sein erster Startelf-Einsatz war. Ich doch, hast du ja gesagt. War's,
ja, ne? Ja. Also es ist schon krass, wenn man so dann als erster FC Köln erfährt, dass auch Spieler, die kein Deutsch sprechen, einen Zweikampf gewinnen können. Ne?
Ja.
Das ist eine wilde Nummer.
Unerhört.
Die Geschichte ist ja vorbei beim FC. Und ich möchte, bevor wir über die Bayern-Tore reden, die fallen ja auch erst relativ spät, mal sagen, dass der FC das defensiv sehr, sehr gut macht und dass der FC mutig ist. Und wenn der FC ein bisschen mehr Qualität in der Offensive hätte, würden sie wahrscheinlich auch ein Tor machen. Denn die lassen insgesamt wirklich einige Chancen liegen in Form von Alidou, in Form von Adamyan, Tigges etc.
Die üblichen Verdächtigen lassen die Chancen liegen. Ja. Aber ja, gerade Alidou, der auch wirklich, also Alidou ist eigentlich ein geiler Spieler für Flanken mittlerweile, muss man mittlerweile sagen, der hat ja auch gegen Wolfsburg per Kopf getroffen unter anderem, weil er meistens dadurch, dass er am langen Pfosten auftaucht, irgendwo gestellt wird gegen einen Außenverteidiger, die tendenziell körperlich nicht die stärksten Spieler sind und wenn er da in ein entsprechendes Duell reingeht, dann setzt er sich da auch häufiger durch, also Alidous Entwicklung ist schon ganz in Ordnung gewesen beim FC, muss man sagen.
Man darf ja auch nicht vergessen, der Junge ist 1,86 groß, ne?
Das ist ein Riesentyp.
Ich finde halt, man merkt häufig, dass trotz seiner Körpergröße, trotz seiner Athletik, Kopfballspiel halt nicht seine Stärke ist, weil die kommen schon manchmal auch dann wild neben den Kasten, auf den Kasten, aber nicht gut. Aber ja, er kommt da auf jeden Fall häufig ran.
Also dafür, wie klein du meine 1,86 regelmäßig geredet hast, kam dir das Riesentyp gerade sehr leicht über die Lippen. Also.
Moment. Ich hatte nie klein geredet, aber ich sag nur, unter 1,90 sind wir alle gleich groß.
Ja, klar. Ist okay.
Nee, das ist eine der am meisten nachklingenden Aussagen all time, die ich getätigt habe.
Ja.
Also keine meiner wenigen Aussagen, auf gar keinen Fall eine sportliche Aussage, wird so häufig zitiert wie die. Also das ist auf jeden Fall die...
Die hat verfangen. Es gibt halt auch, ich glaube, jede Menge Short Kings, die sich darauf berufen.
Ja,
Grüße an alle unsere Short Kings.
Irgendwann machen wir eine Partei auf. wir sind immer noch bei Köln gegen Bayern. Und wie gesagt, die machen das wirklich sehr, sehr ordentlich. Und dann... Und das 0-0 zur Halbzeit spiegelt das Ergebnis gar nicht wieder, denn auch die Bayern haben ja Riesenchancen. Harry Kane dreimal, Rafael Guerrero zweimal oder so, also.
Diverse Aluminiumtreffer, ich glaube, Bayern trifft Kane Aluminium, später auch Mathis Tell mit einem Aluminiumtreffer, also einige dabei gewesen und der Knoten platzt dann in der zweiten Halbzeit in der 65. Minute, als an der Strafraumkante, rechte Strafraumkante, Rafael Guerrero an den Ball kommt und den Ball entsprechend mit dem linken Fuß ins lange Eck schlendest. Man muss wirklich sagen, Guerrero only bangers.
Ja.
Also der Typ schießt gefühlt einfach nur Traumtore.
Ja, er macht nur 2 oder 3 in der Saison, aber die kann man sich alle immer sehr, sehr gut anschauen. Ich finde eher eigentlich so, die Rafa Guerrero war ja klar, dass er bei Bayern keine absolut tragende Rolle spielen würde, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Also
an dem Transfer gibt es gar nichts.
Null.
Überhaupt gar nichts. Also was man aussetzen kann, ist, dass er eben am Anfang so lange verletzt gewesen ist und viel aussetzen musste, aber rein sportlich von der gesamten Logik her hat das total Sinn gemacht, diesen Spieler zu holen. Und ich finde, er hat es auch, wenn er dann fit war, auch tatsächlich zeigen können. Zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon passiert ist die Auswechslung von Kingsley Coman, sich erneut verletzt hat. Muskelverletzung, 5 bis 6 Wochen, könnte, glaube ich, sogar Saison ausbedeuten. Sehr wahrscheinlich sogar. Und damit haben wir mit Serge Gnabry und Kingsley Coman 2 Flügelspieler, die Bayern innerhalb von einer Woche verloren hat, die beide fehlen werden im Rückspiel gegen Arsenal.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr bitter. Also das ist
auf jeden Fall.
Aber ich finde schon, bei der Menge an Verletzungen dieser Art, die beim FC Bayern jetzt passiert sind, erreichen wir langsam einen Punkt, wo du halt aufhören musst, vielleicht über Pech zu reden und anfangen musst, die ein oder andere Frage in Richtung medizinische Abteilung zu stellen. Zumindest dann, wenn sich muskuläre Verletzungen häufen.
Auf jeden Fall, man darf auch nicht vergessen, dass so eine Verletzungsding gerne mal so ein Strudel werden kann. Und wahrscheinlich haben sowohl Serge Gnabry als auch Kingsley Coman mehr Belastung gehen müssen, als sie hätten gehen sollen nach ihrer Rückkehr von den Verletzungen.
Und dann
bricht schneller mal was wieder auf. Aber du hast vollkommen recht. Das sind so Punkte, wo man hinterfragen muss, ey, ist die Trainingsbelastungssteuerung richtig? Müssen wir da vielleicht ein bisschen vorsichtiger umgehen? Noch ein Satz zum Tor von Rafael Guerreiro. Da, wo man den FC dann auch mal was vorhalten darf, ist natürlich, dass der Rückraum bei dieser Ecke überhaupt nicht gesichert wird. Und das bei einer Mannschaft, die nun wirklich dezidiert Fernschussqualität hat, weil das haben bei den Bayern ja wirklich 8-9 Spieler in der Startformation, vielleicht nicht ganz so viele. Da passen sie nicht so richtig gut auf.
Und dann in der Nachspielzeit der Deckel drauf von Thomas Müller. Das ist ein Moment, wo dann vielleicht doch die Sprachbarriere zum Tragen kommt. Christensen und Waldschmidt, glaube ich, der eingewechselt wurde, sind sich da uneinig, wer den Ball nimmt. Thomas Müller hat das Näschen dafür, profitiert davon und schiebt dann in der Nachspielzeit zum 2-0 ein. Und man kann ja auch festhalten, das ist dann am Ende schon in Ordnung, schon verdient, dass der FC Bayern dieses Spiel ja auch entsprechend gewinnt. Aber der FC Köln macht, obwohl er hier das erste Mal unter Timo Schulz ein Auswärtsspiel verliert, nach, glaube ich, 5 Unentschieden in Serie, trotzdem auch eine ordentliche Partie. Und generell, das würde ich sagen, kann man, glaube ich, dem FC unter Timo Schulz schon zugute heißen. Mir fallen nicht viele Spiele ein, wo diese Mannschaft hoffnungslos unterlegen war, wo die abgeschlachtet wurde. Die haben sich irgendwie immer in der Show gehalten.
Ja, 100%. Und man muss ja hier mal sagen, dass Dayo Upamecano den in der 91. ein solches Geschenk serviert, dass, und wir hatten es gerade schon mal kurz gesagt, einfach nur wegen der mangelnden Qualität in der Offensive halt daraus kein Tor entsteht. Und Upamecano, auch das haben wir schon ein, zwei Mal gesagt, ich habe selten einen Spieler gesehen, der sich dermaßen selbst auf der Transferliste gespielt hat wie Upamecano in den letzten 5-6 Monaten. Würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir da im Sommer einen Abgang erleben. Außer natürlich, wer auch immer der neue Trainer ist, sagt, Moment mal, das ist der Mann, auf den ich hier bauen möchte. Denn die Liste an Upamecano-Fehlern, gemessen daran, was andere Spieler, Juan Bernat, sich beim FC Bayern leisten durften in der Vergangenheit, ist die Liste von Upamecano doch relativ lang inzwischen.
Sie ist relativ lang. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass er in der Spitze Leistungen gezeigt hat, die halt auch Spieler wie Juan Bernat nicht gezeigt haben, wo man vielleicht auch zu mehr Verzeihen bereit ist. Mhm. Und das ist schwer zu sagen, weil ich finde zum Beispiel, wenn Nagelsmann wiederkommen sollte, Nagelsmann ist ja jemand, der auch mit Upamecano schon in Leipzig gearbeitet hat.
Aber ich glaube, er kommt nicht wieder inzwischen. Ich bin mir relativ sicher fast, dass er beim DFB bleibt. Aber es ist nur ein Gefühl.
Ja. Also kann gut sein. Aber Nagelsmann und auch wenn jetzt zum Beispiel ein Roberto De Zerbi kommen sollte, also normalerweise in 99 von 100 Fällen extrem starker Aufbauspieler in der Innenverteidigung,
wenn Upamecano
ist, sollte eigentlich einem Trainer wie Roberto De Zerbi sehr, sehr gut schmecken. Aber du hast natürlich vollkommen recht damit, dass wenn du einen Case dafür machen willst, dass Upamecano nicht bayerntauglich ist aufgrund der Inkonstanz seiner Leistung und aufgrund der Größe der Fehler, die er macht, dann hat er dir eine Sample-Size geliefert, alleine in dieser Saison, die definitiv ausreichend groß ist.
Und dann ist eben so ein bisschen auch die Frage, wie sehr man eben sagt, wir müssen hier richtig Umbruch machen und wir wollen auch vielleicht im Kopf frisch sein und wir wollen keine Vorbelastungen haben dieser Natur. Das sind dann auch alles Faktoren, die wir nicht beantworten müssen, glücklicherweise, aber über die man sich bestimmt Gedanken macht, weißt du? Man setzt sich mal hin mit Upamecano und versucht eben mal so ein bisschen rauszufinden, so, wie fit ist der Junge jetzt überhaupt mental gerade? So ist der, haben wir das Gefühl, das ist alles okay, sind jetzt mal ein paar Böcke gewesen, aber der ist in der Lage, da wieder rauszukommen, oder ist er vielleicht in seinen eigenen Kopf eingezogen, ein klein wenig? Das kann ja durchaus auch passieren. 2-0, also schlagen die Bayern den 1. FC Köln und damit sorgt der 1. FC Köln durch eine Niederlage dafür, dass der Konkurrent aus Leverkusen nicht Meister wird. By the way, hast du gesehen, dass Köln Leverkusen auf Twitter gratuliert hat?
Nee, aber hat nicht gefühlt jeder Verein gratuliert?
Ja, aber Köln, weißt du?
Ja, ich glaube, mittlerweile ist das so.
Also die Köln-Fans fanden es nicht gut, so viel kann
ich sagen. Ich finde es auch nicht gut. Ja. Ich finde dieser Social Media Vereins-Account Circle Jerk finde ich auch nicht geil, wo dann jeder jedem gratulieren muss, obwohl man auch mal einfach sagen kann, ja, wir gönnen euch einen Scheißdreck. Und das bleibt auch so, dass man da immer so gute Verlierer, fairer Sportsmann sein muss, das sehe ich, oder Sportsfrau, das sehe ich nicht so wirklich.
Nö, sehe ich auch nicht. Vor allem ganz im Ernst, also, dass da die Verantwortlichen irgendwie sich gratulieren und so, das ist ja geschenkt, das wissen wir alle. Aber ich finde auch, man muss es nicht medienwirksam auf Twitter machen, weil die einzige
Wirkung, andererseits, die du
erzielst, ist, das sollte sagen.
Frankfurt hat einen Artikel drüber geschrieben.
Frankfurt?
Ja.
Wirklich?
Auf der Homepage von Eintracht Frankfurt gibt es einen Artikel über die Meisterschaft von Bayer Leverkusen.
Eintracht Frankfurt,
what happened to you,
wir
Alter?
Müssen eh noch reden nachher, okay, ziehen wir weiter, oder?
Ja, wir ziehen weiter.
Wir gehen zum El Plastico, a.k.a. dem Marcel-Schäfer-Derby. Leipzig gegen Wolfsburg.
Das ist Leipzig gegen Hoffenheim, das Plastico.
In deiner Welt.
Nein, das ist es.
El Plastico 2 ist das für mich. Scheiße. Dann Marcel Schäfer-Derby.
Ja, das ist okay, das ist okay. Dann muss ich eine kleine Mini-Lanze für meine Wölfe muss ich brechen. Das ist das erste offizielle El Plastico ist Leipzig gegen Hoffenheim.
Nein, das ist, ne, also ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob El Plastico so auf eins gebrandet ist oder ob einfach alle Plastikvereine gegeneinander El Plastico sind. Also quasi auch Wolfsburg gegen Hoffenheim eins wäre. Aber Marcel Schäfer-Derby nennen wir es dann. Niklas Lewinson will seine Wölfe nicht in den Dreck getreten sehen. Wolfsburg kommt gut rein, hat 1, 2, 3, 4 Halbchancen, aber es sind die Leipziger, die treffen. Schlager findet Olmo am 16er, der dreht auf. Cesiger sieht nicht richtig gut aus, ist dagegen die Beweglichkeit von Olmo chancenlos. Und der Abschluss ins lange Eck ist dann sehr, sehr gut. Wobei, war nicht mal das lange Eck, war ja das kurze Eck.
Ja, also ich muss sagen, diese Art und Weise, wie die Dreierkette von Wolfsburg konzipiert ist, davon, also wer wo positioniert ist, macht in meiner Welt zumindest überhaupt keinen Sinn. Wenn du eine Dreierkette spielst, hast du normalerweise immer die Aufteilung, dass du deine zweikampfstarken Leute, die nach vorne verteidigen können, links und rechts vom zentralen Innenverteidiger hast, der eher dafür da ist, grundsätzlich zu strukturieren, mit Übersicht Dinge zu lösen. Und für mich muss Cesiger ganz klar, sagt man das so, Cesiger?
Ich glaube ja.
Okay, dann sagen
wir Cesiger, Cesiger?
Ich weiß es nicht. Ich dachte, du bist gerade Cesiger, klang ein bisschen weird für mich.
Cesiger, sagen wir. Cedric Cesiger.
Cesigers Zweikampfwerte sind in dieser Saison absolut unterirdisch. Er gehört im Vergleich mit Innenverteidigern der Top 5 Ligen, wenn man auf FBref schaut, zum schlechtesten 1% für Innenverteidiger bei erfolgreichen Tacklings. Also wirklich unterstes Prozentil. Es geht nicht schlechter. Das ist das niedrigste Prozentil, den du sein kannst. Und so jemand muss in meinen Augen zwingend der zentrale Innenverteidiger sein in dieser Dreierkette. Weil du hast mit Bonneau und mit Moritz Jens eigentlich zwei mobile Typen, die auch aggressiv und gut nach vorne verteidigen können. Gerade Bonneau kommt eigentlich immer über gute Zweikampfwerte.
Ist Bonneau vielleicht der beste Passspieler von den dreien?
Nein. Das ist Cesiger, meinst du? In meinen Augen ist das.
Ja, okay. Das ist nur eine große Qualität. Gerade mal darauf geachtet, da hat also, Bonneau wirklich keinen Fehlpass gespielt, glaube ich.
Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass, also jetzt ist die Übertragbarkeit auch eine Frage, aber Cesiger hat in der Schweizer League in der letzten Saison noch, glaube ich, für Innenverteidiger die meisten progressiven Pässe gespielt gehabt. Also hat, glaube ich, also ist schon eigentlich eine seiner Qualitäten, die Bälle hinten raus, das Aufbauspiel.
Also seine Quote in dieser Saison ist leider katastrophal. Was macht er, spielt er für eine Saison? 43? Alle Perzentil der unter, trotzdem, also ich glaube auch, es kann absolut sein, dass er der bessere Passspieler ist und für raumgewinnende Pässe sieht er auch sehr ordentlich aus. Insgesamt aber keine gute Passquote auch diese Saison. Aber die hat keinen Wolfsburger Verteidiger.
Man muss natürlich sagen, dass die Menge an im Zweifelsfall riskanteren Bällen bedingt ja auch eventuell eine schlechtere Passquote.
Ist absolut richtig.
Also je mehr lange Pässe, je mehr progressive Pässe du spielst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass davon mal jemand einer in die Hose geht. Das ist schon richtig so. Und trotzdem würde ich sagen, also Jens links, weil Jens hat auch bei Schalke schon auf der linken Seite Innenverteidigung gespielt. Also Jens links, Cesiger im Zentrum und Bonneau rechts davon ist in meinen Augen die Art und Weise, wie diese Dreierkette strukturiert sein müsste. Und man sieht es halt auch bei dem Olmo-Zweikampf, dass Cesiger offensichtlich, ich kann mich halt absolut nicht entscheiden, was ich mit dem Namen machen möchte, seitdem du Cesiger in meinen Kopf gesetzt
Big
hast.
Big Z.
Big Z. Offensichtlich nicht dafür geeignet ist, auf diese Art und Weise rauszuverteidigen.
Ja, und man muss ja auch sagen, das, was Dani Olmo da macht, ist bekannt, ne? Das macht Dani Olmo nicht das erste Mal. Genau diesen Move.
Aber er macht es immer noch sehr gut.
Er macht es brillant. Die Geschwindigkeit, wie er da auftritt, ist und direkt in den Abschluss geht, es ist ja fairerweise fast nicht zu verteidigen, ne?
Ja.
Aber was sollst du machen? Du musst ein bisschen spekulieren, in welche Richtung er sich bewegt, in welche Richtung er sich auftritt. In der Sekunde, wo er dich da hat, also wo du quasi dich falsch entschieden hast, kommst du bei der Geschwindigkeit, bei der Handlungsgeschwindigkeit von Dani Olmo nicht mehr davor, um den Abschluss zu verhindern. Da bist du dann darauf angewiesen, dass Paro Pervan den rausfischt. Tut er nicht, weil der auch brillant abgeschlossen
ist. Der Abschluss ist brillant. Wir sind ja alle uns auch vollkommen im Klaren darüber, dass Dani Olmo ein herausragender Fußballspieler ist. Von daher ist es schon in Ordnung. Aber ich fand, das war eine exemplarische Szene dafür, um mal zu benennen, dass ich der Meinung bin, dass da jemand nicht so eingesetzt wird, wie er vielleicht eigentlich eingesetzt werden sollte. Dasselbe gilt mittlerweile auch, glaube ich, für Joachim Mähle. Das war ein netter Gimmick, Baku und ihn auf dieselbe Seite zu packen. Mhm. Und da eben auch dann.
Hat einmal okay funktioniert.
Ja, hat's auch. Und heißt auch nicht, dass Mähle keine guten Spiele über die rechte Seite machen kann und dass diese Rotation auch nicht durchaus fruchtbar sein kann. Aber, also der beste Joachim Mähle, den man bisher gesehen hat, generell, hat in keinem Club gespielt, sondern für Nationalmannschaft. Das ist immer noch dort, wo man die beste Version dieses Spielers gesehen hat. Und für Dänemark hat Joachim Mähle, hab's mal ausgerechnet, 86% seiner Spiele über die linke Seite gemacht.
Das ist halt auch schon kein Zufall mehr.
Ja, dafür gibt's, glaube ich, einen Grund. Und nämlich, weil er eben auf der Seite, paradoxerweise, weil es, glaube ich, sein schwacher Fuß ist, der Linke da seine besten Spiele macht. Und ich glaube auch, dass, wenn man das Maximum aus diesem Spieler rausholen sollte, dann sollte seine langfristige Zukunft beim VfL auch auf der linken Seite liegen.
Ja, das 2:0 fällt nach einem Konter, wo Benjamin Sesko den Ball erobert, Xavi Simmons den Konter fährt und der Ball dann über rechts noch. Nee, geht direkt zurück von Xavi auf Sesko, der das sehr, sehr trocken macht aus 13 Metern. Benjamin Sesko, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ne? Das ist ein Prototyp eines modernen Stürmers für mich. Der kann so viele Sachen richtig machen. Es ist
total ätzend, aber wenn der nicht irgendwie eine niedrig angelegte Ausstiegsklausel hat,
ja,
sitzen die da auf den nächsten 80, 90 Millionen, ja, irgendwann. Früher oder später wird er das einbringen.
He's a problem auf jeden Fall. Ja. Also, na, ich hatte da wirklich, das ist der Prototyp eines modernen, so wie du den modernen Zielspieler mit dem, aber mit allem, was du im modernen Fußball brauchst, mit einer gewissen defensiven Fähigkeit, mit einer Endgeschwindigkeit, die absurd ist bei der Größe, das ist eine Frechheit. Und ich glaube, 9. Saisontor in dieser Rückrunde, so ein bisschen derjenige gewesen, der als erstes rausrotiert wurde, wenn Champions-League-Spiele waren etc. Aber jemand, wo du halt mal gucken kannst, ich kann es euch nur sagen, der ist alle, ich glaube, ich hatte nachgeschaut, 105 Tore an einem Tor beteiligt, Minuten, ja, alle 105 Minuten an einem Tor beteiligt in der Bundesliga. Als Spieler, der jetzt gerade seine erste Saison so in der, als Fringe-Stammspieler macht.
Nee, das ist vollkommen klar, dass, und wie alt?
20, 21,
ja, irgendwie so um den Dreh rum, ne? Also
viel älter kann er nicht sein, das ist ein Riesenstürmer.
20, wird nur besser. Er ist 20 Jahre alt, wie gesagt, es ist, glaube ich, eigentlich ist in Stein gemeißelt, dass das ein Spieler ist, der, wenn er keine AK hat, dann kostet der irgendwann früh oder später in im Zeitfenster irgendwann zwischen den nächsten 2 und 3 Jahren wird der 80, 90 Millionen Euro aufwärts kosten, wenn der sich so entwickelt, wie er es aktuell andeutet. Das dritte Tor liefert dann noch obligatorischerweise Lois Openda.
Yes.
Macht es auf Vorarbeit von...
Also er dreht sich da um Bonneau auf jeden Fall rum.
Ja,
wer die Vorarbeit hat,
habe ich auch
nicht mehr aufgeschrieben.
Hab's nicht mehr auf dem Schirm, genau. Wer die Vorarbeit leistet, da ist auch nicht so wichtig. Letzter Hinweis von mir zu diesem Spiel, was ansonsten ja sehr wenig mit mir gemacht hat. Seiwald, Baumgartner und Elmas, nochmal der wieder mal überfällige Hinweis, deren kombinierte Ablöse bei knapp 70 Millionen Euro lag in dieser Saison, kamen gemeinsam auf etwas mehr als 30 Minuten Einsatzzeit in diesem Spiel.
Muss man sich leisten können, in
Muss man sich leisten
können.
Ja. Für 3 Spieler über 70 Millionen auszugeben oder 70 Millionen
die keine Rolle spielen dann so richtig.
Die im Prinzip sportlich keine Rolle spielen, das muss man erstmal ein Budget haben.
Ein Spieler, der von dem wir uns auch schon ein paar Mal als Fan geoutet haben und von dem, glaube ich, auch der noch der größere Fan bin und der wieder richtig, richtig gut war, ist halt Xaver Schlager, ne? Also Xaver ist wirklich ein, der ist eine richtige Sau. Also gefällt mir sehr, sehr gut und damit die Leipziger weiterhin auf Champions League Kurs und wir gehen zurück in den Abstiegskampf. Und wir gehen zu dem Verein, von dem wir seit Wochen sagen, die werden nicht absteigen. Mainz 05 klatscht die TSG Hoffenheim 4:1 nach Rückstand.
Ja.
Diese Mannschaft. Mainz 05 hat an diesem Wochenende Eintracht Frankfurt in der Expected Points Tabelle überholt.
Ja, ich habe Mainz steht in der Expected Points Tabelle auf Platz 6.
Europäisch, ja. Platz 6.
Also, das ist Wahnsinn. Also, Mainz bleibt damit immer noch der kolossale Underperformer dieser Saison. Aber die Formkurve zeigt absolut in die richtige Richtung.
Unglaublich.
Und den Eindruck, den wir letzte Woche hatten, dass das nicht die Mannschaft ist, um die man sich Sorgen machen muss, den haben sie nochmal untermauert. Denn sie gehen ja in Rückstand. Sie gehen in Rückstand, nachdem Kramaric den Ball da nach innen flankt. Und dort
Kadaschabek.
Hab nochmal einen Hinweis bekommen, wie man es richtig sagt. Genauso, wie du es gerade gesagt hast. Da einnicken kann und das machen die Hoffenheimer in dem Moment gut, denn es ist ganz wichtig, dass da Prömel aus dem Mittelfeld vorschiebt in die letzte Linie, weil Mainz dadurch gezwungen ist, Mann gegen Mann zu verteidigen und dann ist sowohl von Prömel als auch ist es Bayer, aber zwei Hoffenheimer machen da sehr gute Läufe die im Prinzip das Zentrum so öffnen, dass da Kadeschabek einlaufen kann. Und da muss man ehrlicherweise sagen, hast du einfach auch ein Mismatch, ne? Also Kadeschabek 1,82, Philipp Mwene 1,70 groß, da treffen dann auch nicht die idealen Partner aufeinander, was ein Kopfballduell aus Mainzer Sicht angeht. Von daher lösen das die Hoffenheimer beim ersten Tor gut auf, sind aber darüber hinaus.
Man muss auch sagen, dass Robin Zentner da ordentlich oder durchsegelt, ja, natürlich. Und man muss auch nur einen Satz noch zu Philipp
Wehkost was. Wehkost und Prömel, die, ja, den Raum öffnen.
Ich weiß nicht, wer der kleinste Bundesligaspieler ist, aber Mwene sieht aus wie der kleinste Bundesligaspieler.
Ja.
Das möchte ich noch festhalten. Die Mainzer muss man dazu sagen, die, vor dem Tor sind die Mainzer besser. Die gehen nämlich rein wie die Feuerwehr. So, die brauchen ein, zwei Minuten, um anzukommen. Und dann sind sie richtig da. Vor dem Tor sind sie besser. Und sie sind auch danach sofort wieder wieder am Drücker, aber bis zur Halbzeit passiert nichts und dann kommen sie raus aus der Halbzeit und wir haben gerade eben kurz drüber geredet mit der absoluten, mit dem absoluten Pro-Club-Meter-Tor. Es ist ein Seitenwechsel auf Cassie, der mit dem zweiten Kontakt die Halbfeldflanke reinprügelt und Johnny Burkhardt muss wirklich in der Mitte kaum springen. Der hat da passt eine Bildzeitung drunter, so hoch steht er in der Luft, und köpft den ein zum 1:1 und das ist auch absolut verdient in diesem Zeitpunkt und dann ist bei Mainz der Bann gelöst und die unter anderem Nadim Amiri Masterclass beginnt.
Unter anderem die?
Amiri ist so krass.
Er ist der, also wenn wir irgendwann mal drüber reden, was war der beste Winterneuzugang für einen, ja, Bundesligisten,
ja,
dann müsste es in deiner guten alten Pound-for-Pound-Kategorie müsste es wahrscheinlich Nadim Amiri sein. Weil absolut
deutsche Kevin Stöger.
Der Impact, den der auf diese Mannschaft hat, ist absolut unfassbar und wie wichtig und wie integral er fürs Mainzer Spiel ist, zeigt sich auch in den Ballbesitzverhältnissen. 8,3% des gesamten Ballbesitzes gehen auf Nadim Amiri. Der Mainzer mit dem zweithöchsten Anteil ist Sepp Vandenberg mit 5,1%. Also es ist mit Abstand der Spieler, der am meisten am Ball ist, der die meisten Ballaktionen hat. Also alles läuft gefühlt durch Nadim Amiri hindurch. Er ist wirklich derjenige, der da die Fäden in der Hand hält und ganz klar für mich einer der besten Winterneuzugänge, die irgendein Verein sich geholt hat.
Kann ich mich komplett anschließen. Er legt ja das 2-1 von einem Vene vor.
Ja.
Dessen Schuss wird abgefälscht und schlägt dann zur Führung ein. Und die Mainzer sind da wirklich komplett on fire. Kurz darauf ist es dann wieder Amiri, setzt zum Konter an, marschiert da wirklich alleine los. Dann zu Mwene und der Gruder findet Burkhardt und dann landet der Ball bei Gruder.
Genau, Gruder staubt dann ab zum 3:1 und abschließend dann wird Unisivo von Tom Kraus angespielt nach einem eklatanten Fehler im Aufbau von Anton Stach.
Ja.
Und Unisivo dreht sich um den Spieler herum und nimmt dann einen sehr, sehr schönen Abschluss. Ist, glaube ich, sein erstes Tor, gefühlt seit 2 Jahren.
Ja, ist krass.
Es ist super, super lang her, definitiv, dass der getroffen hat. Ich glaube, Dezember 22.
Also es ist auf jeden Fall absurd lange. Ich habe es nur auch gehört, nicht aufgeschrieben.
Ist auf jeden Fall verdammt lang her.
Ja, verdammt lang. Es geht gar nicht anders, man muss das immer so sagen. Und man muss jetzt nochmal, also sportlich, 4-1, rund gemacht, ausgenutzt, was man bei Hoffenheim in den letzten Wochen und Monaten schon so ein bisschen hat kommen sehen, dass man die ein bisschen schubsen kann, dass man die ärgern kann, dass man denen wehtun kann. Aber wirklich, was Bo Henriksen, wie der diesen Verein wachgeküsst hat, wie der diesen Frosch in den Prinzen verwandelt hat oder was auch immer, was da für eine Energie ist. Und ganz im Ernst, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber gefühlt können wir 4 Monate zurückgehen und in Mainz sind 6.000 Leute im Stadion, so ungefähr,
ja, weißt du?
Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft. Die Hoffnung ist da. Mainz, wie es singt und lacht. Das war ein Trainerwechsel, der genau wie der Nadim Amiri-Transfer mal dermaßen aufgegangen ist.
Wirklich die perfekten Entscheidungen zum absolut notwendigen Zeitpunkt getroffen. Und genau das, glaube ich, kann dann am Ende auch den Unterschied machen. Ja. Also Mainz fühlt sich wirklich nicht wie eine Mannschaft an aktuell, die auf Platz 16 abwärts stehen wird. Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Auch bei den Möglichkeiten, die sie im Restprogramm noch haben. Sie spielen unter anderem noch zu Hause gegen Köln. Also haben da auch wirklich vieles selber in der Hand. Ein Spieler,
Freiburg, Köln, Heidenheim, Dortmund, Wolfsburg.
Machbares Programm.
Ich glaube, sie werden sich aus eigener Kraft retten.
Und ein Spieler, den ich nochmal gerne hervorheben möchte, wo auch mittlerweile, glaube ich, niemand mehr das erzählt kriegen muss, wie gut er ist, ist Brian Gruder.
Ja.
Weil es gibt Footballytics, ist so eine Analyseseite, die haben einen Passing Danger Index erstellt. Also da zeigen die im Prinzip auf, in der Bundesliga in dem Fall, die Top 20 Spieler, die über ihr Passspiel unmittelbar die meiste Gefahr erzeugen.
Okay, geht's da, nur damit ich verstehe, geht's da um die direkte Erzeugung von XG oder geht's da um so XT-Bereiche, dass du quasi in gefährliche Bereiche
vorbringst? Ja, es sind so verschiedene Metriken, also reinschließen sogenannte Smart Passes, ja. Steckbälle,
okay.
Key-Pass ist also der letzte Pass vor einem Abschluss, also ja, eine verschiedene Kombination an Pässen, die du in der Regel im letzten Drittel spielst.
In diesem Spiel 3 Key-Passes alleine gehabt. Ne?
Genau, und auf diesem Passing-Danger-Index, der quasi so eine kumulierte Ansammlung von verschiedenen Pässen ist, die in irgendeiner Form unmittelbar Gefahr erzeugen für die eigene Mannschaft, sind die Top 3 in der Bundesliga aktuell Florian Wirtz auf 1, Musiala auf 3 und genau dazwischen Brian Gruder. Also das ist natürlich per 90er-Metriken oder wie auch immer das zusammen kombiniert ist, aber da ist Brian Gruder auf zweiter Stelle. Und ich finde es auch sehr, sehr passend, dass er sich einnistet zwischen Florian Wirtz und Jamal Musiala.
Weil?
Weil er sich ein bisschen anfühlt wie ein Spieler, der vielleicht von seinem Profil her auch irgendwo dazwischen liegt.
Ich hatte es am Wochenende auch gedacht. Ich habe es, glaube ich, nicht, warum ich es gedacht habe, ich habe es ein bisschen banaler gedacht. Ich habe einfach gedacht, der sieht aus wie Florian Wirtz Kopf mit der körperlichen Verfassung von Jamal Musiala, weißt du?
Ja, ja.
So ein bisschen. Und ey, wir haben ja, ich meine, Brian Gruder ist übrigens nur 1,74, ich finde, der sieht größer aus auf dem Rasen. Wir haben ja da bereits im Sommer drüber geredet, vor der Saison, dass Brian Gruder ein unglaubliches Talent ist. Der Junge ist, das darf man eben nicht vergessen, der wird im Mai, Ende Mai, wenn die Saison vorbei ist, wird er 20 Jahre alt. Dann hat er eine Saison als mehr oder weniger Stammspieler in der Bundesliga hinter sich. Man muss dazu jetzt einmal einordnen sagen, nur weil der zwischen Jamal und Musiala und Wirtz ist, heißt das nicht, dass er ein Talent auf diesem Level ist. Aber er ist ein unglaubliches Talent.
Und ich würde das nicht per se ausschließen wollen, dass er, also
Kalmer, sage ich.
Kalmer, du vergleichst ihn da mit Spielern, die, glaube ich, allerhöchstes Regal sind. Florian Wirtz sogar ein Spieler ist, wo ich mir die Frage stelle, ob der nicht schon dieses Jahr eventuell noch eine Relevanz für den Ballon d'Or entwickeln könnte.
Also wir haben gestern, schön, dass du das ansprichst, weil es gab gestern ein bisschen hier Knatsch im Stream, weil ich gesagt habe, für mich ist Florian Wirtz 100% ein Weltklasse-Spieler.
Was soll sonst sein?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber manche Leute haben es anders gesehen.
Also in welcher Kategorie will man einen Spieler einsortieren, der eingewechselt wird im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft und sagt, hier bin ich.
Ich mach Hattrick
und mit was für Toren teilweise auch. Ja. Und dann gehe ich nach Hause.
Ja.
Jemand, der in dieser Saison mittlerweile bei 11 Toren und 10 Vorlagen in der Bundesliga steht, der in der Europa League trifft. Also
Weltklasse.
Es gibt, da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Aber also deswegen hast du recht damit, man muss vorsichtig sein, aber Brian Gruder ist ein absolut riesiges Talent, der halt eben nicht durchbricht bei einem absoluten Top-Verein. Das ist der Unterschied zu Musiala und zu Florian Wirtz. Aber ich finde jetzt, wenn man zum Beispiel seine Ballaktionen anschaut in dem Spiel, habe ich schon das Gefühl, dass er zunehmend mehr auch mal in zentraleren Räumen auftaucht, mal auf der anderen Seite auftaucht. Also mein Gefühl ist, dass Brian Gruder mehr Freiheiten bekommen hat mit den Wochen, mit den Monaten, in der Art und Weise, wie er für Mainz spielt. Und so ein bisschen fast sich auf dem Platz bewegt, wie dieses freie Aggregat, das Florian Wirtz auch ist.
Also jemand, der so absolut her.
Ja.
Also 100%.
Der so ein bisschen
klare Tendenz rechts, aber ja, er taucht überall auf.
Der dahin gehen kann, wo er glaubt, dass es gerade richtig ist. Und der scheint auch jemand zu sein aus der Kategorie, die einfach auf so eine natürliche Art und Weise spüren können, was macht jetzt Sinn auf dem Platz. Und von daher, glaube ich, macht es auch total Sinn, ihm diese Freiheiten einzuräumen.
Ja, also ich, na, bei so jungen Spielern, das ist ja klar, dass es ein bisschen dauern kann, bis die ankommen dann in der Bundesliga und gerade in der Mannschaft wie Mainz 05, wo eben auch viel über Arbeit passieren muss, wo nicht viel Platz ist für, weißt du, Mainz 05 spielt ja nicht mit 3, 4, 5 super Technikern, die nur dieselben Stärken mitbringen, sondern da wird hart gearbeitet und in so einer Mannschaft dann eben reinzukommen, ist umso beeindruckender und ja, die Shot Creating Actions 5,7 pro Spiel. Top 6% in den Top 5.
Ja, also in den Kategorien da, Shot Creating Actions, gewonnene 1 gegen 1.
Gewonnene 1 gegen 1, Top 3% ja, in den Top 5.
Deswegen, liegen. Also er muss sich da statistisch wirklich nicht hinter den größten Namen verstecken und macht das halt, wie gesagt, in einem Umfeld, wo er mit deutlich schlechterer Qualität neben und um sich herum arbeiten muss. Von daher.
Wie also, würde man dann, er wird ja nicht, also Brian Gruder fährt nicht zur EM, bevor jetzt hier jemand auf verrückte Ideen kommt. Vielleicht ist er einer der Spieler, die so in den, es gibt ja immer so eine Überraschung im erweiterten Kader, bevor aussortiert wird. Vielleicht ist Brian Gruder ein Kandidat dafür. Wenn, mal gucken, wie Gnabry, Sané, also irgendwelche Flügelspieler müssen noch mitfahren. Mal schauen. Wie würde man die denn spielen? Wenn, das ist jetzt rein hypothetisch. Würdest du Gruder rechts, wird Zentrum, Musiala links, wenn man alle drei spielen würde?
Ja, also erstmal musst du dann ja in einem
4-2-3-1
zurückkehren. Also anders geht's fast nicht. Also gut. Du kannst natürlich theoretisch auch eine Formation finden, wo du Wirtz als einen Achter spielen lässt. Oder auch Musiala hat schon Achter gespielt. Geht schon, aber in einem
Gruder hat in seiner Jugend auch Achter gespielt.
Und in einem 4-2-3-1, hätte ich aber gesagt, hast du Wirtz zentral und die anderen beiden links und rechts davon, aber halt dann wirklich mit dem absoluten Freibrief zu machen, was sie wollen.
Also
wenn wir die Perspektive haben, Gruder, Wirtz, Musiala gemeinsam mal später auf dem Platz stehen zu haben für Deutschland, das ist auf jeden Fall also Box Office pur. Das muss ja Spaß machen. Ja. Das geht gar nicht anders.
Ich finde, man merkt bei Brian Gruder eben auch noch, dass er ja auch für sein Alter im Verhältnis zu den anderen Jungs, über die wir reden, noch weniger Bundesligaspieler hat und dass es eben wirklich ein härteres Pflaster ist bei Mainz 05. Es war eine deutlich unkonstantere Saison, aber wie gesagt, ein junger Spieler und da wird sich noch einiges entwickeln und ich hoffe, dass es da nicht bereits in diesem Sommer irgendwie große Abgangsgerüchte oder vielleicht tatsächlich einen Transfer gibt.
Mach noch ein Jahr
Mainz 05. Es ist auch einfach schön zu sehen, finde ich, wenn die da mit Johnny Burkhardt und Brian Gruder und das ist einfach, ich kann dem wirklich was abgewinnen und es ist ja auch inzwischen schon durchgeklungen, dass ich, obwohl ich sogar als Eintracht-Fan wirklich Mainz die Daumen drücke, dass sie drinbleiben diese Saison, weil irgendwie haben die einfach, die haben es zu sehr verdient sportlich, als dass man hier den Abstieg wünschen könnte. Und die TSG Hoffenheim, die können wir auch nochmal nur einen Satz verlieren. Die TSG Hoffenheim ist einer der Gründe dafür, dass Eintracht Frankfurt noch von Europa träumen kann, weil die einfach so eine Scheißsaison spielen für die eigenen Verhältnisse. Und das ändert sich nicht. Und Pellegrino Matarazzo, wir haben es vor Monaten gesagt, bleibt auf der Fraud-Watch-Liste auf jeden Fall.
Definitiv, also dass Hoffenheim Neunter ist, ist genauso rätselhaft, wie dass Frankfurt Sechster ist. Ja. Das sind beides Mannschaften, die gefühlt seit Monaten auf der Stelle treten, sowohl entwicklungstechnisch, sportlich, als auch von den reinen Ergebnissen her, aber trotzdem tut sich da nichts. Aber ja, also Hoffenheim fühlt sich unter Matarazzo nicht wie eine Mannschaft an, die in irgendeiner Art und Weise eine Entwicklung in eine positive Richtung hinlegt.
Es ist wirklich, also diese Saison, wie sie Hoffenheim jetzt aktuell bestreitet, das passt so dermaßen zur öffentlichen Warnung von der TSG Hoffenheim.
Ja.
Es juckt wirklich gar nichts, was passiert in Hoffenheim. Von A bis Z juckt nichts, außer Maxi Bayer, Anton Stach und Wout Weghorst, weil ich ihn mag. Ja. Weiter geht's. Die zweite, dritte Mannschaft, die auch im Abschiedskampf steckt, ist der VfL aus Bochum. Und da wurde der Trainer gewechselt. Heiko Butscher sitzt zum ersten Mal auf der Bank beim Spiel zu Hause gegen Heidenheim. Und wir hatten am Donnerstag gesagt, Heiko Butscher hat ja erst sehr, sehr selten Profimannschaften trainiert, nur die vom VfL und das auch nur zweimal. Aber was wir da gesehen hatten, war eine progressive Herangehensweise. Man will den Ball, man wollte was mit dem Ball versuchen. Und genau das sehen wir so auch gegen Heidenheim.
Absolut. Und dann ist es fast schon so ein bisschen ärgerlich und unverdient aus Bochumer Sicht, dass sie dann in Rückstand geraten, denn das 0:1 fällt eigentlich komplett gegen den Spielverlauf. Zwischen Anpfiff zweiter Halbzeit und dem 0:1, dem Tor von Heidenheim, steht es 11:3 Abschlüsse für den VfL, die ja gerade in Form von Asano wirklich mehrere richtig gute Chancen haben und eigentlich schon längst in Führung sein müssten.
Ja, der war seine beste Kobe Bryant Impression gegeben, Volume Shooter. Je mehr, irgendwann geht schon einer rein, wenn ich aus jeder Lage abziehe. Ja, Asano, der ja, glaube ich, sogar rein rotiert ist für Puschinski, wenn mich nicht alles täuscht. Und der dann wirklich richtig Alarm gemacht hat. Und in der 63. Minute macht er dann das 1:0. Nachdem ist mir, glaube ich, schon vorher mal zurückgepfiffen worden.
Nee, Heidenheim macht das erste Tor.
Ja, stimmt. Heidenheim macht das 1:0, wie man von...
Moment, wo ist meine Notiz?
Eigentor Schotterbeck. Das ist der über die rechte Seite.
Erst hat
der
Beste das Tor gemacht, was zurückgenommen wurde.
Genau,
jetzt bin ich
genau.
wieder angekommen.
Dann ist es Traoré mit der Flanke, die kommt als so Bogenlampe rein.
Ja.
Riemann bleibt im Kasten.
Absolut wahnsinnig.
Der fällt dann irgendwie absurd runter und Schotterbeck hat einen koordinativen Totalausfall.
Und das zweite Mal in dieser Saison, dass Kevin Schotterbeck sein eigenes Eigentor am offensiven Ende mit einem Tor wieder gut macht, denn er ist es auch, der dann den Ausgleich erzielt. Und ist natürlich ein Riesentor, ein riesen wichtiges Tor für den VfL Bochum, weil sonst wäre man ja, glaube ich, von Mainz inzwischen kassiert worden. So bleibt man davor. Und ich muss wirklich mal sagen, ich find's lustig, dass Kevin Schotterbeck die absolute Light-Version von seinem Bruder ist, ne?
Schon, ja.
Im Sinne von defensiver Lapsus häufiger mal drin, offensiv aber einer der besseren Innenverteidiger in dieser Liga. Und einfach viele, man könnte denken, die sind verwandt.
Könnte man denken, das sieht man definitiv. Der ist nicht, also klar, ist Nico Schotterbeck der bessere Gesamtfußballer, aber ja, du hast recht damit, weil selbst, also tatsächlich im Passspiel ist es auch ganz in Ordnung, was so im progressiven Bereich Kevin Schotterbeck macht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er es eben für den VfL Bochum macht, eine Mannschaft, wo ja auch die Passquote das Produkt der Spielweise ist, so ein bisschen, das stimmt tatsächlich und ist auch irgendwo, finde ich, ein Ausdruck von einer mentalen Gesamtstärke, dass du auf die Art und Weise dann da bist, obwohl du schon so einen Fehler gemacht hast. Gegen Mainz ist ihm das gelungen. Er war ja auch, glaube ich, derjenige, der Hertha BSC in die zweite Liga geköpft hat in der Vorsaison.
Ja, ich glaube auch.
Weil ich erinnere mich noch an den Stadionbesuch, dass dann, glaube ich, Schlotterbeck da nach einer Ecke trifft für Bochum.
Aber auch.
Also wirklich jemand, der dann auch schon echt ordentlich wichtige Momente für den VfL hatte. Das war das Spiel der Mannschaft mit den meisten langen Bällen pro 90 Minuten gegen das mit den drittmeisten. Das finde ich, hat man auch gesehen in der einen oder anderen Szene. Mhm. Und bei 0:1 siehst du halt aber auch, wo oder was passiert, wenn du einen langen Ball als Mannschaft, die ihn spielst, nicht gut vorbereitest. Weil das eigentlich ein Riemann-Abschlag, der auch erstmal schon nicht präzise getreten ist. Und es ist kein einziger Bochum in der Nähe, um entsprechend auf den zweiten Ball zu gehen. Und dann läufst du aus dem Abschlag direkt in eine Gleichzahlsituation, in einen Konter rein, wo du halt wirklich, glaube ich, 5-5 oder 6-6 spielen musst. Und das ist absolut nicht ideal. Aber ja, es war ein Spiel der Teams, die auf jeden Fall es sehr, sehr gerne mögen, auch mal einen langen Lachs einzustreuen.
Ja, und trotzdem muss man ja sagen, dass das schon vom VfL Bochum so von der Idee her einer der progressivsten Ansätze war, die ich seit langem gesehen habe in Bochum. Also man wollte den Ball ja wirklich haben. Und es kam ja sogar einem entgegen, dass man mit Heidenheim einen Gegner hat, der den nicht so gerne haben will, häufiger mal. Also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Und ich finde vor allem, dass man halt sagen kann, in einer solchen Situation, im absolut akuten Abstiegskampf auf einen Trainer zu setzen, der tendenziell vielleicht ein bisschen mehr mit dem Ball anfangen will, ja, als der Vorgänger, ist zumindest eine mutige Entscheidung.
Ist eine mutige Entscheidung und wie gesagt, also wenn eine Mannschaft das verdient gehabt hätte, hier belohnt zu werden mit 3 Punkten, dann ist es auch in meinen Augen Bochum, die da deutlich mehr für das Spiel gegeben und getan haben. Und das tun sie nicht, weil sie, glaube ich, keine Mannschaft hat die Formulierung sich selbst schlagen in dieser Saison so sehr geprägt wie der VfL. Die stehen jetzt mittlerweile bei den meisten Gegentoren nach 11 Metern. Mhm. 8 verursachte Elfmeter und den meisten Eigentoren, 4 Stück, also beides Kategorien, wo du sagen musst, zumindest vermeidbar in gewissen Teilen, und wenn du halt über Elfmeter und Eigentore schon 12 kassiert hast, dann tust du dir selber auch keinen wahnsinnig großen Gefallen.
Ja, das stimmt. Noch fürs Protokoll, die Heidenheimer machen das, was sie immer machen, sehr, sehr gut, werden durch Flanken gefährlich, durch Standards, haben auch ihre Chancen. Meinke hat ja auch noch eine noch vor dem vermeintlichen Beste-Tor. Also da ist durchaus einiges auch ein bisschen was passiert. Und wir kommen zum Borussia-Duell, aber machen vorher eine mini-kleine Pause.
Das Borussen-Derby, und das ist wichtig für beide Mannschaften, weil für Gladbach geht es darum, weiterhin dafür zu sorgen, dass einen der Sog nicht auch noch erwischt.
Genau.
Und für Borussia Dortmund geht es darum, Kontakt zu halten, weil man eben sich nicht, also mittlerweile muss man sagen, Platz 5 ist sicher. Da führt kein Weg dran mehr vorbei. Der ist ganz, ganz klar sicher.
Ja, ja.
Aber man kann sich eben nicht darauf verlassen oder möchte sich vielleicht nicht darauf verlassen, dass Platz 5 auch reichen wird, um am Ende tatsächlich Champions League zu spielen. Und deswegen ist es wichtig, dass man Kontakt hält auf Platz 4 zu Leipzig. Und das ist Borussia Dortmund gelungen mit einem 2:1 Auswärtssieg.
So ist es. Nur noch da kurz zur Einordnung. Der 5. Platz ist der UEFA Performance Spot. Das ist neu diese Saison. Haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen. Und da entscheidet eben die Performance in Europa darüber, ob man einen 5. Champions League Platz bekommt. Aktuell sieht es ganz gut aus für die Bundesliga, aber die Saison ist eben noch nicht zu Ende gespielt. Borussia Dortmund beginnt nach der guten Leistung von Sebastian Allaire mit dem Ivora im Sturm. Und der kriegt nach 3 Minuten, glaube ich, von Wöber einen auf die Knöchel. Nicht bösartig, es passiert einfach, und muss nach 10 Minuten runtergehen. Für ihn kommt Youssoufa Moukoko, über den es ja aktuell auch übrigens Gerüchte gibt, dass er für 25 Millionen Euro im Sommer gehen könnte. Wenn es wirklich bin ich mir ganz sicher, irgendjemand bei 25 Millionen sagt jemand, ja gut, das Risiko ist es mir wert, das versuchen wir nochmal.
Ja? Ja, ich glaube schon. In der Bundesliga nicht,
glaube ich. Nee, in der Bundesliga sind die 25 Millionen nicht so locker, außer vielleicht in Leverkusen.
Ja, wenn diese 25 Millionen irgendjemand zahlen soll, dann müssen die, glaube ich, aus England kommen. Anders kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich würde ihm persönlich wünschen, glaube ich, dass er mal einen Leihversuch kriegt woanders hin.
In der Bundesliga.
Vielleicht sogar zweite Liga Aufstiegskampf. Mhm. Irgendwo, wo er weiß, er spielt und macht vielleicht mal in der Saison 10-15 Tore und kann so richtig was ansammeln, ja, an Selbstvertrauen, an Selbstverständnis. Weil ich glaube, der Weg bei Dortmund in die Startelf rein, den wird er so nicht gehen, glaube ich.
Ich glaube, er hat ja wirklich mit Terzic eigentlich auch einen Förderer da an der Seitenlinie stehen. Und wenn der quasi nicht dahin kommt oder der sich nicht durch, dass du durchringen kannst zu sagen, du spielst von Anfang an, Yusufa, dann ist es vielleicht so. Und es gibt ja, glaube ich, auch Gerüchte um eine HSV-Leihe für die kommende Saison. Vielleicht ist es ja sowas, ne? Also Steffen Baumgart, ja, bestimmt ein interessanter Trainer.
Hat sich auch schon positiv über ihn geäußert, glaube ich. Ich glaube, der hätte da sehr viel Bock drauf. Also das wäre, glaube ich, zum Beispiel kein so allzu schlechtes Match und sieht da jetzt auch, stand jetzt ein bisschen danach aus, als könnte der HSV auch 24, 25 noch zweite Bundesliga spielen.
Ja.
Also vielleicht ist das ein Rahmen, ein Pflaster, wo Mokoko, der hat ja noch Zeit. Der ist 19 Jahre alt. Lass den einfach mal ein, zwei Jahre bei einer Mannschaft spielen, wo er Stammspieler ist, wo man in den Tritt kommen und mal einfach auch Spiele machen, Spiele sammeln. Deswegen,
19 Jahre alt. Wir reden seit 6 Jahren über den.
Ja, das ist Wahnsinn. Deswegen, es wäre total in Ordnung, den noch für 2 Jahre jetzt zum HSV zu verleihen und sich da entwickeln zu lassen. Das wäre gar kein Problem.
Es wäre sogar total in Ordnung, wenn der erst in einem Jahr sein Profidebüt gegeben hätte. Weißt du? Das ist wirklich Banane. Wir sind aber ja bei einem Spiel, das wieder mal, so wie es in der Bundesliga zum guten Ton gehört, ein Schlotterbeck mitentscheidet.
So
ist es.
Nee, mach ruhig.
Die Dortmunder gehen in Führung, und zwar nach einem weiten Ball von Nico Schlotterbeck, einem tollen Lauf von Sabse Sabitzer, und der nagelt den Ball auch super rein. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin einfach ein bisschen ein Sabitzer-Fan. Ich mag den wirklich, wirklich gerne. Ich finde den krass.
Fandst du den Jubel dann auch cold?
Natürlich war der cold, Mann. Natürlich war der cold.
Wobei, ich glaube,
Victor Wembanyama hat den aber genau am Wochenende auch nochmal gemacht.
Und ich glaube, es lag was vor.
Ja, okay.
Weil er macht ja noch ein Tor.
Ja, und da
jubelt. Und er macht das Herz und zeigt mit beiden Fingern nach oben. Ah, das ist ja meistens irgendein Zeichen.
Dann sagen wir,
so würde ich das zumindest interpretieren. Wir wissen es nicht.
Kraft an Sabitzer, falls irgendwas.
Falls da irgendwas vorgelegen haben sollte.
Was ich dazu noch sagen, Ian Madsen natürlich vorher mit der Bewerbung um eine rote Karte. Was ist deine Einschätzung da?
Das war der, wo er den Ball spielt, aber dann auf die Klöche geht. Ne?
Dann aber halt super heftig nochmal den Gegner.
Also ich finde, er darf es überleben. Er darf ganz, ganz knapp auf dem Platz bleiben, glaube ich. Nur weil er den Ballkontakt hat.
Also
ohne Ballkontakt ist es rot.
Wenn er rot gibt, kann er sich nicht beschweren, aber es ist mit Sicherheit kein Skandal, dass er jetzt drauf geblieben ist.
Nee, so würde ich es auch sehen. Also ich verstehe beim ersten Tor nicht. Gladbach wieder dieses sehr, sehr enge, kompakte 5-4-1 gespielt. Also denselben Weg gegangen, den sie auch erfolgreich gegen Wolfsburg gegangen sind. Aber das kannst du gegen VfL vielleicht machen. Es ist nur, in der Regel finde ich keine gute Idee, Nico Schlotterbeck so viel Zeit am Ball zu geben, wie er dann teilweise bekommen hat. Später, als dann Madsen öfters mal ins Zentrum gerückt ist, haben sie auch umgestellt auf ein 5-2-3, haben das ein bisschen direkter angelaufen, zugestellt. Aber Schlotterbeck ist normalerweise kein Spieler, dem du den Raum gibst, die Zeit gibst, um genau diese Art Bälle zu spielen.
In der Anfangsphase des Spiels. Schlotterbeck konnte machen, was er wollte da von seiner halblinken Position, und genau das macht er ja auch mit diesem Ball. Man muss natürlich auch sagen, der Sabitzer-Lauf ist toll, und dass die Gladbacher Defensive denkt, Moment, ich dachte, wir verteidigen hier nur Stürmer, Mittelfeldspieler lassen wir eigentlich laufen, ist natürlich auch ein Problem.
Und ich finde auch, dass, also Sabitzer ist ja der Mann des Spiels eigentlich. Er macht ja sogar vielleicht einen Hattrick, wenn der nicht im Elfmeter oder nach der Ausführung des Elfmeters nochmal zurückgepfiffen wird.
Kommen wir gleich nochmal zu.
Aber dass er so gut war, dass er so ein tolles Spiel gemacht hat, eines seiner besten für den BVB, liegt für mich auch daran, dass er so weit vorgezogen gespielt hat, wie ich es in dieser Saison eigentlich kaum gesehen habe.
Also, und er kommt ja in seiner Karriere historisch aus einer offensiveren
Position. Der beste Sabitzer war bei Leipzig ein Spieler, der sich im letzten Drittel bewegt hat, der dort eben Spieler war, der im Endprodukt beteiligt war, der so ein Spieler war, der so gut war für roundabout 10 und 10 pro Saison, 10 Tore, 10 Vorlagen, das ist so, glaube ich, so Sabitzer-Maßstab gewesen. Und in der ersten Halbzeit konnte er es halt auch genauso spielen. Von seinen 24 Ballaktionen in der ersten Halbzeit hat er 19 in der gegnerischen Hälfte gehabt. Also wir reden über einen Spieler, der in Phasen der Saison, auch verletzungsbedingt natürlich, absolut eingesetzt worden ist als Aufbauspieler im tiefen Spielaufbau, der da gespielt hat, neben dem Emre Can zum Beispiel, und das auch okay gemacht hat.
Aber das Problem ist, dass er ein guter Fußballer ist.
Genau, du kannst ihn da einsetzen, weil er halt ein guter Fußballer ist, macht er es auch passabel, aber ich glaube trotzdem, und deswegen finde ich, war auch Kritik nachvollziehbar, trotz allem im Transfer, weil den besten Sabitzer, den kriegst du eigentlich, wenn er gewisse Freiheiten hat, um sich in der Offensive mit einzuschalten.
Ja, das ich meine, wirklich, man sieht es ja, der Lauf ist clever und der Abschluss ist mega, mega gut.
Ja.
Ganz einfach, das muss man wirklich nochmal ganz klar sagen. Der Abschluss ist mega gut. Kurz darauf gibt es dann einen Elfmeter für Borussia Dortmund, nicht Borussia Mönchengladbach, in der 28. Minute. Und das Ganze nach einem Foul an Nico Schlotterbeck, ausgeführt, das passiert nach einem Freistoß von Sabitzer, der da Schlotterbeck kurz mitnimmt und der im 16er getroffen wird von
Ngumu, glaube ich, ja.
Genau, und das ist für mich auch die richtige Entscheidung.
Ja.
Und Sabitzer lässt den sich nicht nehmen, verwandelt zum 2-0.
Gladbach kommt dann nochmal so zurück über den einen der wenigen Wege, die ihnen dieses Jahr offen zu stehen scheinen, um Tore zu schießen.
Ja, die wirklich tatsächlich.
Also das ist der Weg über Standards. Es ist wieder mal Honorar, der brutal gute runde Bälle schlägt. Ja. Der habe ich immer auch gesagt, im kurzen Off.
Ja,
wir waren kurz offline. Kurz offline, dass er uns ein bisschen leid tut, ja. Weil er halt jetzt in einer Mannschaft spielt, wo es gar nicht läuft sportlich und dabei zuschauen muss aus der Ferne, wie sein Ex-Verein Brest eine absolute Übersaison in der Liga 1 spielt. Also sehr, sehr bitter für ihn gelaufen.
Und er ist der beste Gladbacher in dieser Saison.
Ja.
Also ich meine, das ist jetzt nicht so richtig schwer.
Ich hätte in der jetzt Saison, noch vor ein paar Wochen noch, hätte ich noch Player in den Raum geworfen, aber mittlerweile.
Hat relativ viel verpasst
inzwischen? Ja, genau, hat er nämlich. Und deswegen bin ich an einem Punkt, wo ich glaube, ich gehe das mit. Honorar ist wahrscheinlich der beste Gladbacher. Und der bringt eben diesen Ball rein. Wöber kann dort mit unheimlich viel Platz und Raum hochsteigen und wuchtet den zum 2:1 ins Tor.
Auch und krasse Kopfballqualität von Wöber. Auch wenn er natürlich viel zu frei ist. Aber trotzdem ist es einfach ein sehr, sehr guter Kopfballspieler. Das ist nichts Neues, ist keine Sensation, ist kein Geheimnis. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben.
Genau, zum 2:1, das dann auch Bestand hat, bis zum Ende.
Absolut.
Letztendlich, nennenswerte
Ereignisse. Zwischenzeitlich steht es 3:1.
Genau, das tut es, weil Dortmund nochmal Elfmeter zugesprochen kriegt, wo Karim Adeyemi, ich wollte gerade eben fragen, was kam zuerst, der Elfmeter, der vermeintlich ohne rote Karte, aber der eine geht nicht ohne den anderen, nee, weil Adeyemi ist in beiden Szenen beteiligt, kommt an den Ball, legt ihn vorbei an Omlin, der dann erst einen Strafstoß gegen sich gepfiffen kriegt und nach Ausführung von Sabitzer, der schon getroffen hat, kommt dann nochmal der Hinweis vom VAR, dann nochmal geht's an den Bildschirm, dann schaut sich der Schiedsrichter das nochmal an und entscheidet letztendlich, dass er den Strafstoß so doch nicht geben möchte. Was ich okay finde, ich weiß nur nicht, warum man dann vorher den Elfmeter schon überhaupt ausführt.
Das ist eben das Problem. Der Schiri hatte den Elfmeter nicht freigegeben, Sabitzer hat ihn ausgeführt. Weißt du?
Ah,
ja, das
ich
war
dachte,
auf jeden
es war ein Pfiff zu hören.
Es war ein Pfiff zu hören? Das hat Sabitzer ja gesagt, da war ein Pfiff, ne? Aber der Schiri hat eben nach dem Spiel gesagt, okay, dass der Elfmeter noch nicht freigegeben war. Aber ich bin ja, also Schiedsrichter war in diesem Fall Florian Bartstübner, ne? Trotzdem muss man da einfach, also wir wissen jetzt gerade nicht, ob der freigegeben wurde oder nicht. Aber es wäre, also wenn der freigegeben wurde, dann ist es ja eine absolute,
ja,
also eine absolute Kacke einfach.
Gehen wir davon aus, dass es nicht so war.
Ja.
Und es war auch die richtige Entscheidung, glaube ich, dann den zurückzunehmen, weil ich finde auch, Omlin spielt den Ball, ist irgendwo dran und dann ist es okay, dass es keinen Strafstoß gibt. Und was dann auch okay ist, ist, dass Karim Adeyemi sich in der 55.
Ja, unglücklich, aber dumm.
Unglücklich, aber dumm, die gelb-rote Karte abholt. Er greift nochmal zu und er greift auf eine Art und Weise zu, die halt eine gelbe Karte zwingend nach sich ziehen muss. Und für den Spieler, der schon eine hat, ist es einfach eine unfassbar dumme Aktion von einem Spieler, der wirklich meisterlich darin ist, jedes Momentum, was er für sich selber aufbaut, sofort wieder selber kaputt zu machen.
Sobald, der geht 2 Schritte nach vorne und dann Purzelbaum rückwärts. Aber eine Person hat sich ja über diese rote Karte sehr gefreut, ne?
Ja?
Ja. Edin Terzic. Wir können uns einmauern, wir müssen keinen Ball nach vorne mehr spielen, jetzt wird's hässlich.
Es war gut für den BVB.
Es war perfekt.
Also, oder sag mal so rum, von der Spieldynamik her war es scheiße für Gladbach, weil wenn wir eins wissen, dann, dass Gladbach nicht wahnsinnig gut darin ist, kompakte und abwartend spielende Mannschaften zu bespielen und da in irgendeiner Form zu Chancen zu kommen.
Und Dortmund ist dermaßen angenommen und gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt.
Also ich glaube auch, das ist für Gladbach ist mehr drin in dieser Partie, wenn die 11 gegen 11 zu Ende spielen und das ein bisschen ausgeglichener bleibt und nicht klar ist, dass die eine Mannschaft hier jetzt das Zepter in die Hand nehmen muss.
Ja, und so bleibt es aber dann beim 2:1 und du hast es gesagt, damit bleibt der BVB in Schlagdistanz zu RB Leipzig und ja, und Gladbach ist weiterhin so im Bereich zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, mit 31 Punkten im absoluten Tabellen-Niemandsland unterwegs.
Yes.
Ja, und dann sind wir angekommen im Spiel um 18:30 Uhr. Stuttgart gegen die Eintracht. Bevor ich da jetzt groß aushole, sollten wir vielleicht erstmal über das Spiel reden, glaube ich. Weil meins wird dann ein bisschen, meine Punkte sind ein bisschen allgemeiner, glaube ich.
Ja, vorher wollte ich gerne fragen, wie gefällt dir der neue Stuttgarter Zoo?
Also du spielst natürlich an auf den neuen Gang ins Stadion in Stuttgart,
ja,
wo die VIPs, ich würde sagen, das sind die VIPs, sind wir uns relativ einig, denke ich.
Das sind sehr wichtige Leute.
Durch eine Glasscheibe, die auf der anderen Seite verspiegelt ist, die Spieler beobachten können, wie die sich heiß machen, bevor sie reinlaufen. Die Spieler können diese VIPs nicht sehen. Und wir haben da gestern kurz drüber geschrieben, es ist widerlich für mich. Es stößt mich ab, das zu sehen, sage ich ganz ehrlich.
Ich finde halt auch, dass es so ein Vordringen ist, also auch wenn die Spieler das selber nicht sehen in dem Moment, ist es ein Vordringen in einen der letzten intimen, privaten Räume, die Spielern so bleiben sollten. Also Kabine ist klar, aber Spielertunnel eigentlich auch. Das sind so die letzten Momente, bevor du rausgehst und wo du, glaube ich, auch nochmal vielleicht bei dir sein willst und auch das wissen willst, dass du dabei gerade nicht beobachtet wirst von irgendwelchen Leuten, die dir, ohne dass du siehst, gerade eine Kamera in die Fresse halten. Und das ist natürlich eine Sache, die der VfB monetarisiert, wo Leute ordentlich Geld für zahlen. Es ist schlimm genug, dass es Leute gibt, die sich erwachsene Menschen schimpfen und bereit sind, dafür Geld auszugeben, damit sie dort stehen können mit ihren Smartphones und da draufhalten können. Ja. Also das ist die andere Seite der Medaille, aber ja, es ist echt, echt weird.
Also ich weiß ja, es ist ja im Kern nichts Schlimmes, aber Nein. Es fühlt sich pervers an, so ein bisschen. Dieses Foto finde ich wirklich eklig, wenn ich es angucke.
Ja, es ist
wie, eklig. Wie da so stehen, so 8 Leute, filmen so, halten so Handy hoch und
es
filmen.
Es ist maximaler Voyeurismus. Ja. Ist das. Also das ist wirklich, ich fand es auch sehr, sehr unangenehm, das zu sehen. Und definitiv, also keine schöne Neuerung, die der VfB da für sich eingeführt hat, auch nicht für die Mannschaft.
Aber irgendwie eine logische, ne?
Eine logische. Also wenn man sieht, wer da die Leute sind, die das vorantreiben, dann ist es eine logische.
Ich meine, die Bar zum Jürgen ist ja was Ähnliches, wo du quasi Blick auf die NWK in Frankfurt haben sollst. Also da ist, ich sag mal, da hatten zwei ähnliche Genies haben da dran gearbeitet.
In 10 Jahren erscheint dann das Buch von Dennis Undorf, Wir Spieler vom Stuttgart Zoo.
Diese Spieler vom Stuttgart Zoo werden in diesem Spiel, in dem Eintracht Frankfurt, das muss man einmal erwähnen, mit stark ersatzgeschwächt antritt. Feierabend, haben wir jetzt gesagt. Diese Spieler werden von Eintracht Frankfurt so dermaßen eingeladen, in diesem Spiel früh 3-0 zu führen, dass es ja die reinste Freude war, außer wenn man Eintracht-Fan ist.
Das kann man so sagen. Also Frankfurt, hast du schon gesagt, stark ersatzgeplagt, oder ersatzgeschwächt, besser gesagt, viele Ausfälle. Und sie gehen es dann an in einem 4-4-2 gegen den Ball mit Hasebe, der nochmal ran muss, und Larsson auf der Doppel-6.
Ja.
Und also ich muss sagen, das ist ein Thema gewesen, ob das jetzt okay war oder nicht oder richtig oder falsch war, wie Frankfurt in dieses Spiel rein von der Ordnung her reingegangen ist. Das hat gestern zumindest bei mir auf Social Media die Geister entzweit. Da gab es verschiedene Meinungen zu. Meine persönliche Meinung ist einfach folgende, und das ist mein ganzer Punkt, den ich machen möchte, ist: Stuttgart hat in der laufenden Saison 6 Bundesligaspiele verloren. Das erste war gegen Leipzig, wo sie die 5 Dinger kassieren. Da hatten sie weder Angelo Stiller noch Dennis Undav. Das würde ich so ein bisschen ausklammern, weil es einfach nicht derselbe VfB war, weil einfach 2 integrale Spieler gefehlt haben. Mhm. Was entdeckst du hier gerade?
Nix, ich merke, dass mein Kopfhörer so ein bisschen irgendwie wie ein Wackler hat.
Ja, meine auch die ganze Zeit. Okay. Meine auch die ganze Zeit. Also das ist bei mir auch so. Gegen Leipzig. Wenn du das ausklammerst, dann bleiben 5 Pleiten übrig. Eine war ein Freak Accident gegen Hoffenheim, das 3-2, obwohl sie einen riesengroßen Chancenplus hatten. Dann verlieren sie gegen Bochum.
Ja.
Das ist die einzige Mannschaft, die gegen den VfB mannorientiert angelaufen ist, war, glaube ich, auch dann das 4-4-2 und damit Erfolg hatte im Sinne eines Siegs. Und 3 Spiele gegen Heidenheim, Gladbach und Bayern, also Mannschaften auch von unterschiedlicher Qualität, verliert Stuttgart gegen Mannschaften, die mit Julian Weigl, mit Pavlovic oder Maloney explizit Spieler hatten, deren Aufgabe es war, den Raum abzusichern zwischen Mittelfeld und Abwehr.
Und die Eintracht hat diesen Raum explizit aufgemacht. Haben sie wirklich?
Ja.
Das hat sich angefühlt wie Absicht. Und nur noch mal ganz kurz, das ist ja auch der Raum, in den sich Undav und Guirassy immer fallen lassen.
Immer fallen lassen. Und jetzt kann man sagen, also natürlich kann auch ein Innenverteidiger aus der Viererkette rausschieben. Natürlich können auch Doppelsechser-Spieler zurückarbeiten.
Hat er versucht.
Hat er auch versucht. Meine Meinung ist nur, ich glaube nicht, dass es gegen Stuttgart mit der Konstellation von Eintracht-Spielern Sinn macht, darauf zu setzen, dass du sie mannorientiert angelaufen kriegst, im Zweifelsfall. Und es macht, für meine Augen, macht es mehr Sinn, dir einen Spieler mehr zurückzuholen, der vielleicht nicht als Manndeckung, aber der halt weiß, okay, dieser Zwischenraum hier, der ist meine Aufgabe, und für mich ist das Allerwichtigste, dass ich immer im Rückspiegel sehe, was macht gerade ein Spieler wie Dennis Undav, wie Guirassy, wo gehen die hin, dass ich dafür sorge, dass die möglichst wenig ungestört an den Ball in diesen Zwischenraum kommen können.
Und was bei der Eintracht eben passiert, ist, dass der arme Makoto Hasebe und Hugo Larsson sehr, sehr hoch versuchen, den VfB anzulaufen, und es einfach ganz, ganz regelmäßig dann in die Situation kommt, wo Guirassy und Undav mit Grün vor sich auf die Abwehrreihe zulaufen können oder sogar auf Höhe der Abwehrreihe starten können. Und so macht der VfB relativ schnell 3 Tore. Guirassy macht 1, Undav macht 1, Leveling macht 1. Alle immer wunderbar herausgespielt, alle immer mit dankbarer Beteiligung von der Eintracht. Und da muss man einfach sagen, das ist, also A, es ist ein Klassenunterschied. Wir können gleich noch über die Tore einen Augenblick reden, ja, wenn du möchtest. Also A, es ist natürlich einfach ein Klassenunterschied zu erkennen. B, macht es die Eintracht dem Gegner da viel zu leicht. Und der VfB, das muss man mal so ganz klar sagen, man verliert hier 3-0. Und der VfB hat halt nach dem 3-0 einfach 4 Gänge zurückgeschaltet und gesagt, ja, jetzt ist ja okay. Die hätten die Eintracht komplett zerlegen können in diesem Spiel.
Und ich glaube auch, ich finde sogar, dass Stuttgart das in vielen Momenten dann am Ende gar nicht so gut ausspielt. Dass sie eigentlich vielversprechende Momente herschenken, weil jemand sich im Dribbling verstolpert, weil der letzte Ball nicht passt, weil die letzte Entscheidung nicht richtig getroffen wird. Ich finde sogar, aus den Dingen, die Stuttgart teilweise angeboten werden, hätten sie noch mehr machen können.
Ja, ja. Also ich habe ein paar Sachen, die ich gerne sagen würde über die Eintracht. Weil also
Torabfolge erstmal Gyasi.
Ja, genau.
Das zweite ist Dennis Undav. Das ist ein eigener Einwurf, glaube ich. Den dann Robin Koch, ist es er?
Ja, genau, das ist ein Einwurf, wo Kunku Koch ein bisschen in Probleme bringt. Hätte einfach zu Pacho werfen sollen, den kann er rausschlagen. Ja. Aber auch Koch kann ihn natürlich mit dem ersten Kontakt schlagen.
Und dann spritzt er Undav dazwischen und macht das Tor. Und das letzte Tor, oder das 3-0, ist ein Ball auf Gyasi, der abgelegt wird in eben diesen Zwischenraum auf Dennis Undav und der dann zumindest genug Zeit hat, weil Pacho versucht rauszuschieben, genug Zeit hat, um den Ball dann so durchzustecken, dass Leveling da frei Richtung Tor laufen kann und zum 3-0 einnetzt.
Und man sollte noch erwähnen, dass Angelo Stiller beim 1-0 einen absoluten Weltklasse-Pass spielt. Könnte man mal noch nebenher erwähnen. Das war wirklich einen perfekt temperierten Weltklasse-Pass spielt.
Hab das erste Tor extra übergangen, weil ich nicht mal ganz im Kopf hatte, was da nochmal passiert. Ja. Aber du hast nicht vollkommen recht. Das war dieser überragende Angelo Stiller-Ball, der mittlerweile auch fast Trademark ist.
Also, wir haben es halt in dieser Saison jetzt so 8-mal gesehen, deswegen wissen wir, was da kommt. Also Angelo Stiller ist wirklich...
Das ist sein Copyright.
Es ist wirklich crazy, dass der in... jetzt vor einem großen Turnierdurchbruch quasi, wo auf seiner Position halt einfach kein Bedarf ist, weil er macht ja weiß Gott genug, um eine Nominierung zu verdienen. Und wir wollen nur hoffen, dass in Kroatien keiner versteht, dass seine Mutter Kroatin ist. Das wäre ärgerlich.
Ist es so?
Ja, laut Transfermarkt
ist es. Uiuiui, da muss man aufpassen natürlich, dass sich da niemand meldet. Wir haben
Stanisic, Borna Sosa, da muss man vorsichtig sein jetzt.
Da haben wir schon einiges erlebt und 3-0 und wie du sagst, der VfB schaltet dann entsprechend runter und schafft es, das Spiel dann auch entsprechend entspannt zu Ende zu bringen. Und du kannst gerne jetzt übernehmen, mein letzter Beitrag ist, für mich ist gar nicht so sehr das Problem, also man kann ewig lang darüber philosophieren, ob die Ordnung gegen den Ball so in Ordnung war oder nicht, ob das ursächlich dafür war, ob die jetzt verloren haben oder nicht. Was für mich ganz entscheidend ist, dass sie waren verletzungsgeplagt und haben Ausfälle gehabt, dass du einfach nicht das Gefühl hast, dass diese Mannschaft irgendeine Idee davon hat, was sie vorhaben mit Ball.
Ja, also nicht nur das, und es ist nicht nur keine Idee, auch es ist kein Wille da. Also ich sage jetzt Folgendes, ich habe ausgemacht nach dem 3-0. Weil wenn die Spieler keinen Bock haben, und das werfe ich ihnen ganz klar vor an diesem Wochenende, dann habe ich auch keinen Bock. Dann gucke ich es mir nicht an. Und das mache ich wirklich nie. Aber ich habe zur Halbzeit ausgemacht, habe gesagt, die Scheiße gucke ich mir nicht an, habe mich auf den Balkon gesetzt und war dann 2 Stunden lang noch schlechter gelaunt, als wenn ich es wahrscheinlich zu Ende geschaut hätte. Und ich glaube, wir haben alle genug gesehen, um zu sagen, es wird mit Topmeller halt nicht funktionieren. Aber ich nehme wirklich auch die Mannschaft in die Pflicht. Denn das ist vielleicht der talentierteste Kader. Vom Besten, wie ich es früher genannt habe, würde ich weggehen. Ich sage, es ist der talentierteste Kader. Aber es mangelt an Wille. Es mangelt an Kampf, es mangelt ganz klar an Identifikation. Denn was über die letzten Monaten passiert ist, und das muss jede Alarmglocke angehen, ist, Fans sind genervt von dieser Mannschaft. Man verliert die Emotionen. Und das hätte schon in der Europa League beim Aus gegen Saint-Gilloire klar werden müssen oder beim DFB-Pokal aus gegen Saarbrücken. Ja? Führungspersonal auf und neben dem Platz. Wenn du mal durchgehst auf dem Platz, Götze, ich rede jetzt auch über Spieler, die nicht gespielt haben, weil es ist ein allgemeineres Problem. Götze ist bei Gott kein Anführer. Hasebe ist sportlich nicht in der Lage, Anführer zu sein. Yeskiri, neu im Verein, diese Saison ein bisschen unzuverlässig, einfach ein ruhiger Charakter, glaube ich. Weißt du, das ist
kein Lautsprecher, nee.
Kein Anführer. Dann hast du Trapp, der hat am allermeisten mit sich selbst zu kämpfen in dieser Saison. Und der Rest in dieser Mannschaft ist halt 18 Jahre alt oder zu schwach, um eine Führungsrolle zu beanspruchen. Und das merkt man inzwischen absolut. Und der Einzige, der durch Wille und Ekelhaftigkeit vorangeht, ist Omar Mamouche. Und der muss inzwischen seit August Alleinunterhalter spielen. Der war im Afrika-Cup. Der hat jedes Recht auf der Welt, um müde zu sein. Und ist ob seiner Position ja eh schon der Spieler, der am allermeisten von seinen Mitspielern abhängt. Und in der Sekunde, wo der Typ aufhört zu treffen, fliegt bei der Eintracht nicht nur sportlich alles auseinander, sondern auch mental, weil die Spieler sich nicht mehr an dem hochziehen können. Und wie diese Mannschaft auftritt, von der Außendarstellung, vom Spirit, vom Kampfgeist, vom Willen, das provoziert mich in den letzten Wochen wirklich sehr. Und Robin Koch alleine reicht da auch nicht mehr, vor allem nicht in dieser Verfassung. Und da muss man auch sagen, über den Trainer können wir gleich noch mal kurz reden. Da sind wir dann auch im Bereich der Mannschaftszusammenstellung. Und das ist eine unglaublich talentierte Truppe, aber es fehlt halt eindeutig an einigen Spielern. Und zwar nicht nur an reinem Führungspersonal, sondern auch an Spielern, die sportlich einfach mitreißen können. Außer Omar Mamouche, weißt du? Jungs, wo du einfach sagen kannst, den können wir mal folgen. Sogenannte Unterschiedsspieler. Und zwar welche, die es jetzt sind. Und nicht die das Potenzial haben, in 2 Jahren welche zu sein. Oder zu körperlichen, wenn die nicht in der Lage sind. Nur 2 Sätze noch. Man liest jetzt inzwischen wirklich seit Wochen, dass es Probleme gibt zwischen Mannschaft und Trainer. Und ganz genau so sieht es doch aus. Wir gucken jedes Wochenende diese Spiele. Es sieht ganz genau so aus wie eine Mannschaft, wo was nicht stimmt. Weil gegen VfB fehlen ja wirklich absolute mannschaftstaktische Basics. Ne? Wenn du siehst, wie er diese Viererkette da hinten verschiebt, als hätten die noch nie in ihrem Leben zusammengespielt. Ja. Fand ich unglaublich provokant. Und die... Okay, ich muss leider noch eins. Willst du mal zwischen rein?
Ist auch die Frage, ob also wie tauglich Nkungu und Buta für eine Viererkette überhaupt sind.
Gar nicht.
Stand jetzt leider gar nicht.
Leider gar nicht. Und man muss nur mal ganz kurz: Die Entwicklung der Eintracht ist ganz offensichtlich negativ in verschiedenen Bereichen. Also ich habe gerade eben die Bar zum Jürgen angesprochen. Ich habe angesprochen, dass Fans die Emotionen verlieren. Das ist bei Eintracht Frankfurt eine ganz gefährliche Sache. Aber es tut gottverdammt nochmal sehr, sehr schwer, dieser Mannschaft aktuell sein Herz zu schenken. Und die sportliche Entwicklung, wir müssen halt nicht drüber reden, die ist nicht da. Wenn es unter Toppmöller in den letzten 6 Monaten eine Entwicklung gab, dann in die falsche Richtung. Und man ist in der absurden Position, dass man Tabellensechster ist. Und das ist wirklich absolut absurd. Die Liga ist so schwach und da wirklich explizit, Alter. Da gucke ich nicht nach Augsburg, da gucke ich nach Gladbach, da gucke ich nach Hoffenheim, da gucke ich nach Freiburg. Die Liga ist so schwach, man hat es uns so leicht gemacht. Die Eintracht gegen Köln.
Freiburg gerade wie 50 Cent in diesem Bean.
Ja, und das ist einfach mir vor.
Die würde ich ein bisschen rausnehmen. Also.
Ich würde Folgendes sagen. Ja. Köln, Bochum, Mainz, Werder Bremen in dieser Saison. 9 von 24 Punkten geholt. Ich sag nicht, dass die Eintracht da 24 Punkte holen soll. Aber der Anspruch nach den letzten Jahren darf durchaus sein, da ein paar mehr zu haben. 1 Punkt gegen Wolfsburg in beiden Spielen. Das sind Abstiegskandidaten. Ich sage nur, man hätte sogar noch man ist also wirklich absurderweise immer noch in der Position, Europa holen zu können. Und man torkelt hier so dermaßen weg. Und jetzt der letzte Satz. Du kommst gegen den FCA, eine Mannschaft, wo du nach den letzten Wochen davon ausgehen musst, dass sie dir die Hosen auszieht. Nicht spielerisch, aber einfach, die sind abgezockter als du, die sind cooler als du und die wissen, wie man gewinnt. Und danach kommt Bayern, Leverkusen, Gladbach und Leipzig. Und jetzt kann man sich irgendwie schön saufen und sagen, die sind schon Meister. Für die geht's um nichts mehr. Die haben alle noch einen Grund, weiter zu spielen. Die haben alle noch einen Grund, Fußball zu spielen. Und dann gehen wir mit jetzt vielleicht noch 2 Punkten aus dieser Saison raus. Und dann wird's Platz 7, 8. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergehen kann mit der aktuellen. Diese Ausgabe Eintracht Frankfurt 23/24 funktioniert nicht.
Ja. Also ich kann nur hinzufügen, dass halt einer der unique selling points der Eintracht war immer, dass diese Mannschaft gefühlt bereit war, weiterzugehen, mehr zu geben, ekliger zu spielen, heftiger zu kämpfen als andere, die da eine Qualität hatte, die über das Messbare fast gefühlt hinausging.
Und wenn du das machen würdest, dann viel mehr müssen wir nicht sehen als Fans. Dann hast du den vollen Support.
Aber es kann doch nicht jeder.
Nein, genau. Und du hast dafür falsch eingekauft.
Genau.
Du hast den Charakter, den Spirit dieser Mannschaft verkauft.
Und ich glaube, es wäre erträglich, das für eine Saison oder vielleicht sogar 2 ein Stück weit auszuhalten, wenn du das Gefühl hast, okay, die sind auch erst 18, 19, 20, 21, die müssen vielleicht diese Haltung, die müssen das erst noch entwickeln, aber wir sehen, dass wir dafür auf dem Platz grundsätzlich, wie wir Fußball spielen, in die richtige Richtung gehen. Also ich glaube zumindest, das wäre vielleicht ein Trade, den ich bereit wäre einzugehen.
Ja, wenn ich eine Entwicklung sehen würde.
Genau, und das ist das springende Problem. Ich finde, es gab so in der zweiten Hälfte der Hinrunde, gab es da so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Da fühlte es sich so an, als ob da etwas im Zustande kommen wäre.
Ich kann dir ganz genau sagen, Spieltag 7 bis 11.
Ja.
Spieltag 7 bis 11 hat diese Mannschaft gezeigt, übrigens haben wir hochtalentierte Fußballer hier in dieser Truppe. Und so sieht das aus, wenn wir gut zusammenspielen. 3 Wochen später war es vorbei.
Genau, und das ist halt mittlerweile sehr, sehr lange her und seitdem ist es eher eine negative Entwicklung, weil mittlerweile ist die Eintracht eine Mannschaft, die irgendwie nichts mehr gut kann.
Nee.
Gefühlt.
Nee, also gar nichts. Und auf jeder Position, inzwischen guckst du jede Position an und denkst, da brauchen wir Verstärkung. Und das kann es auch nicht sein.
Nee, von daher lassen wir das so stehen als der Status Quo Eintracht Frankfurt 23/24 ist einer, der ganz, ganz dringend Veränderungen braucht mit Blick auf die neue Saison.
Nur noch ein Satz. Ich weiß ja, ne, dass die Eintracht Sechster ist. Ich habe ja gerade versucht zu zeigen, wie absurd es ist, dass man hier noch Sechster ist.
Das zeigt sich auch daran, dass du 14 Punkte hinter Platz 5 bist.
Ja, genau, genau. Es ist ja wirklich so ein Riesenabstand. Und du ja eben, du hättest sogar noch viel mehr holen. Es ist einfach eine Saison, die trotz der sehr guten Tabellenposition unglaublich frustrierend ist. Und dass man jetzt eben sehenden Auges diese Position verlieren wird an Augsburger, die das dann auch verdient haben, wo man aber ganz klar sagen muss, die Eintracht muss den Anspruch haben, jede einzelne Saison vor dem FC Augsburg zu landen. Natürlich, ist ja kein Geheimnis. Es ist einfach sehr ärgerlich. Es gab ein Spiel um die goldene Ananas am Sonntag und das können wir ganz, ganz kurz halten, wenn du das möchtest.
Ja, lass uns das kurz halten. Das war Darmstadt gegen Freiburg. Habe ich dann gefragt, wann kommt es, das erste goldene Ananas-Spiel? Und für mich war es das, denn klar geht's für Freiburg auch noch um was. Die gucken ja auch noch auf die Eintracht, haben auch noch die Chance, eventuell Europapokal wieder zu erreichen. Von daher trifft das auf die nicht ganz zu. Aber aufgrund der Tatsache, dass Darmstadt schon so ein bisschen akzeptiert hat, dass sie einfach nur noch mal eine Abschiedsrunde drehen, hat sich das Spiel schon sehr leer angefühlt von dem, was drinne war. Das Tor fällt dann fällt nach 36 Minuten nach einer schönen Doppelpass eigentlich von Litzdoan, der von rechts auf Gregoric spielt, der wunderbar, wirklich wunderbar seinen Arsch reinstellt, dem Verteidiger gar keine Chance lässt, an den Ball zu kommen, lässt einmal abtropfen, wieder an die Strafraumkante. Litzdoan mit dem ersten Kontakt mit dem linken Fuß, Schlenzer.
Gregoric ist in absoluter Topform.
Ja. Wirklich, also hat sich, nachdem er ja wirklich schwer in die Saison reinkam, ich glaube auch Verletzungsprobleme mal hier und da hatte, richtig, richtig gut gefangen, hatte ja auch bis zum Ausscheiden dann echt auch gute Momente, wichtige Momente in der Europa League unter anderem, also hat sich echt sehr, sehr gefangen, legt das Ding schön auf, Litzua macht er das 1-0 und das steht dann auch bis zum Ende und du hast es eben bei Frankfurt-Stuttgart zugegeben, ich kann ganz ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit, eigentlich nach dem Führungstreffer für Freiburg, habe ich gesagt, Dankeschön und ich glaube,
ich sage nicht mal ein Wort zu dem Spiel. Ich habe gesagt, Gregoric ist gut in Form und das war mein Beitrag.
Ja, ich meine es nicht böse, aber es war so ein Spiel.
Nein,
das erste Spiel, wo ich gemerkt habe an mir selber, ich sehe gerade keinen Grund, das weiter zu gucken. Ja,
verstehe
und das glaube ich können wir auch dabei belassen, weil wir ja noch einen gewissen Raum und Platz einräumen müssen für das, was jetzt kommt. Denn was jetzt kommt, ist Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen, Endstand 5-0, soweit so normal. Was halt ungewöhnlich daran ist, ist es, dass das Spiel war, mit dem Bayer Leverkusen sich selber im eigenen Stadion zur ersten deutschen Meisterschaft in der eigenen Vereinsgeschichte geschossen hat.
So ist es. Die Tore machen Victor Boniface per Elfmeter, Granit Xhaka, Florian Wirtz. Es ist das stimmige, das passende Ende zu dieser Saison von Bayer 04 Leverkusen. Auch wenn es natürlich noch nicht das Ende der Saison ist. Leverkusen spielt noch um 2 Titel und um 15 Rekorde gefühlt. Aber es passt doch im Gesamtbild da rein. Und wir können direkt einmal sagen, Gratulation an Bayer 04 Leverkusen zur Meisterschaft.
Ja.
Ich kann noch meinen Nebensatz dahinter schieben, den ich auch gestern im Stream gesagt habe. Ich persönlich hoffe, das passiert nie wieder. Aber das ist meine persönliche Meinung, die muss nicht jeder mitgehen. Wir reden gleich noch ein bisschen darüber. Wollen wir noch sportlich über das Spiel reden?
Also ich möchte eigentlich nur dazu sagen, ich finde also jetzt nochmal en Detail darüber, wer was macht und warum das und das gut funktioniert, keine Ahnung. Ich finde sogar, dass Werder eigentlich gut im Spiel war, dass sie es ordentlich gemacht haben. Sie haben hier 5-3-2 sehr, sehr eng gespielt, wirklich darauf geachtet, das kompakt zu halten, das Zentrum. Und beim ersten Tor ist es ja so, dass dann, oder bei dem, was glaube ich dann den Elfmeter verursacht, ist es
Malatini. Ja. Der, und es ist auch ein Elfmeter, der Hoffmann da trifft von hinten. Und man muss natürlich auch sagen, dass Bremen in einer komplett neu zusammengewürfelten Defensive da spielt. Mit Groß, Malatini und Veljkovic, glaube ich. Und das gemessen daran, dass du gegen die beste Mannschaft der Liga spielst, haben die das sehr, sehr ordentlich gemacht sogar.
Haben sie getan. Das ist, glaube ich, dem geht da voraus, die Kombination da über Andrich, glaube ich, im Mittelfeld, der sich, eine Sache, für die Emre Can zum Beispiel stark kritisiert wurde, immer mal wieder ist, dieses alibimäßige Fallen in die Abwehrkette. Nach dem Motto, hier bin ich sicher, hier kann ich keinen Fehler machen, hier ist das Risiko, angespielt zu werden, nicht so hoch. Also wenn ich den Ball kriege, habe ich meistens Zeit, ich habe das Spielfeld vor mir. Andrich macht das auch zum Beispiel, aber der Unterschied ist, Andrich macht das, um dann aktiv sich mit Dynamik wieder reinzubewegen, in den Druck rein, in das, also sozusagen ins Gebilde von Werder Bremen, in das 5-3-2 rein und macht das auf eine Art und Weise, wo er dann eben nicht aufgenommen wird von den Stürmern. Lünen schiebt raus, Bittencourt versucht vorzuverteidigen und dann hast du halt ein Riesenloch, durch das da Werder Bremen, Leverkusen entsprechend durchspielen kann. Dann eben Boniface und ich finde dann aber auch, also ich finde es bezeichnend, was Xhaka macht, weil das ist gar nicht Xhaka ist. der nach 60 Minuten sagt, alles, was hier noch vielleicht an Restzweifel da ist, lass mich das mal wegnehmen. Mit der Art und Weise des Tores ist für mich super aussagekräftig. Und dass dann Wirtz der Spieler ist, der eingewechselt wurde und noch 3 Tore macht, ist für mich symbolisch. Weil ich würde sagen, wenn ich 2 sportliche Gesichter benennen muss dieser Saison von Bayer Leverkusen, dann sind es wahrscheinlich Granit Xhaka, wo ich sagen würde, sein Transfer hat was reingetragen, hat eine Haltung, hat einen Glauben, ein Selbstvertrauen reingebracht, das glaube ich vielleicht vorher so nicht da war. Und Florian Wirtz halt als der absolut überragende sportliche Akteur.
Xabi Alonso hat eigentlich auch einen sportlichen Impact gehabt, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ja, auf jeden Fall. Also, weißt du, du kannst natürlich bei Leverkusen durchgehen, denn um so eine Saison zu spielen, brauchst du mehr als 2 Spieler, die herausragend in Form sind. Und das ist natürlich bei Leverkusen der Fall. Aber du hast vollkommen recht. Am Ende, wenn du es quasi benennen müsstest, wenn du es runterbrechen müsstest, würdest du bei 3 Namen rauskommen aus meiner Sicht. Und Jonathan Tah wäre der 3.
Stimmt.
Der eine ähnliche Wichtigkeit für mich besitzt, halt einfach am defensiven Ende und deshalb nicht ganz so auffällig ist.
Aber für ihn charakterlich passend, dass es irgendwie leise passiert.
Ja, auf jeden Fall. Passt absolut zu ihm. Und ich finde sogar, dass, wenn wir das so sagen, dass diese 3 die wichtigste Achse sind, die Rotation, die drumherum stattgefunden hat im Laufe dieser Saison, macht das Ganze ehrlich gesagt fast noch beeindruckender. Denn zuerst war der Partner von Granit Xhaka Ezequiel Palacios und sah aus wie der beste Mittelfeldspieler der Liga. Dann kommt er vom Copa America zurück, ist nicht, oder was Copa?
Er war einfach nur verletzt.
Kommt aber zurück und kommt eben nicht mehr so richtig zurück. Ja gut, dann macht's halt Robert Andrich. Kostunu Tapsoba, beide beim Afrika-Cup, kommen natürlich beide müde zurück. Ja gut, dann machen's halt Stanisic und Hinkapje und die machen's auf demselben Level. Frimpong, bisschen in der Krise, dann macht's halt Adli. Macht er genauso gut, das ist kein Problem für uns.
Ja, oder Teller.
Ja, oder Teller. Und dass Leverkusen das geschafft hat, das spricht natürlich auch dafür, dass dieser Kader unglaubliche Qualität hat, aber eben auch dafür, dass man da ein funktionierendes taktisches Korsett geschaffen hat, mit einer Achse, wo du daneben wirklich Teile austauschen kannst und der Qualitätsverlust marginal ist. Und das ist absolut beeindruckend.
Ist es, und das ist natürlich dann auch das Gesamtwerk eines Trainers, der das geliefert hat in seiner ersten vollen Saison als Cheftrainer einer Profimannschaft. Das ist ja also...
Ja, ist unglaublich.
War ja vorher nur Real Sociedad B und von dort aus... Ist
wahrscheinlich auch eine Profimannschaft, aber du hast natürlich im Kern...
aber im Sinne in der Top-Liga, erste Station, erste volle Saison und er führt diese Mannschaft zur ersten Meisterschaft und die Saison ist noch nicht zu Ende erzählt und wir müssen uns den Raum noch lassen, um am Ende vielleicht die Frage stellen zu müssen, zu können, dass wir... Ist es vielleicht die beste Mannschaft, die jemals eine Bundesliga-Saison gespielt hat? Das steht jetzt noch im Raum, steht noch offen, das, glaube ich, final zu beantworten. Es ist absolut überragend, was sie geleistet haben, was Xabi Alonso geleistet hat. Und man muss ja auch sagen...
Er hat sich innerhalb von einer Saison zu einer fucking Bundesliga-Legende gemacht.
Ja.
Wie viele Leute haben das geschafft? Weißt du? Das ist als Spieler super schwierig. Und als Trainer musst du dafür halt Meister werden, im besten Fall auf so eine Art und Weise.
Und zwischen noch mehr, also es stehen noch 5 Spiele zwischen ihnen und einer ungeschlagenen Bundesliga-Saison. Ja. Es steht noch 1 Spiel und 1 Zweitligist, der im Abstiegskampf steckt, zwischen ihnen und dem DFB-Pokalsieg. Ja. Und es steht noch ein Rückspiel gegen West Ham und dann noch Halbfinale plus Finale, wo vielleicht Liverpool sich schon verabschiedet hat, der größte mögliche Konkurrent, wo ich sagen würde, rein sportlich. Also die ist absolut möglich, dass sie einen Triple holen. In dieser Saison und
Unbeaten Triple.
Das ist absolut im Bereich des Greifbaren, im Bereich des Möglichen. Und ich glaube auch, dass der Mannschaft, was eingeimpft worden ist, dass die auch genau danach gehen. Dass sie darauf geiern, dass sie es wollen.
Als ich gerade eben über die Eintracht geredet habe, habe ich auch Leverkusen aufgezählt und gesagt, da geht's noch um was. Ich mache mir keine Sekunde Sorge, dass Leverkusen schleifen lässt. Eventuell ein Spiel. Vielleicht gibt's ein Spiel gegen Dortmund, glaube ich, nächste Woche. Ne? Das könnte vielleicht das Spiel sein, wo du einmal eine Delle drin hast und vielleicht Dortmund was holen kann. Aber ich bin der Überzeugung, dass Leverkusen das hier sehr seriös zu Ende spielt.
Und also wir müssen beides einfangen. Also
lass uns folgendermaßen anfangen. Also, okay, fang du an.
Es spielt bei Bayer Leverkusen kein einziger Spieler, der nicht für den FC Bayern oder für Borussia Dortmund erschwinglich gewesen wäre. Und niemand spielt in diesem Verein, der nicht auch spielen könnte bei Bayern und bei Dortmund. Das ist vollkommen klar. Das ist ein...
Gerade Borussia Dortmund muss da drauf gucken und sagen, wenn wir... Borussia Dortmunds Hauptfazit aus der Leverkusener Meisterschaft muss sein, wir müssen besser arbeiten.
Ja.
Ganz einfach.
Und wie dumm waren wir letztes Jahr? Das sind die beiden,
wir sind die dümmsten Säue, wirklich.
Die dümmsten Säue. Moe Trissur hat mal über Lautern gesagt, wir sind die dümmste Mannschaft der Liga.
Ja.
Und ich finde, das kann man in der Bundesliga oft über den BVB sagen.
Ja.
Das ist ja der erste Punkt. Also, da ist kein Spieler dabei, der nicht auch für die natürlichen großen 2 dieser Liga erschwinglich gewesen wäre. Das greift schon mal nicht. Das heißt, diese Meisterschaft ist errungen worden mit mit einer Mannschaft, die zusammengestellt wurde auf einem finanziellen Budget, von dem es vielleicht sogar drei Mannschaften in der Bundesliga gibt, die es auch hätten gehen können. Leipzig, Dortmund und
das würde ich sogar, ja. Ja.
Und wenn man eventuell über Wolfsburg noch nachdenken muss, rein von den monetären Möglichkeiten her, fallen die vielleicht auch noch da rein.
Ja.
Von daher, das ist nicht so, dass das irgendwie gebaut worden ist auf finanziellen Möglichkeiten, von denen es keine Vereine gibt, die das nicht haben. Die Kehrseite ist,
es gibt eben 14 Vereine in der Bundesliga, die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Denn, das darf man hier nicht vergessen, Bayer Leverkusen, liebe Bayer-Fans, ihr habt diese Meisterschaft sportlich absolut verdient. Ihr habt den besten Fußball der Bundesliga gespielt. Ihr habt den spannendsten Trainer der Bundesliga. Ihr habt den coolsten Kader der Bundesliga. Mit Florian Wirtz einen der absolut heißesten Spieler der Bundesliga. Und dennoch, das muss man leider akzeptieren und man muss darüber reden, ist Bayer Leverkusen eine 50+1 Ausnahme, bei denen finanzielle Nachhaltigkeit keinerlei Rolle spielt und die seit Jahrzehnten vom Bayer-Konzern unterstützt werden. Da gibt es von 2009, von 2015 gibt es Artikel, wo von 25 Millionen Euro die Rede ist. Man hat insgesamt in den letzten drei Jahren immer im zweistelligen Millionenbereich minus in Transfers investiert. Und das eben direkt nach der Corona-Pandemie. Und Leverkusen arbeitet für eine 50+2-1-Ausnahme sehr, sehr ordentlich. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Form der letzten drei Jahre ohne das Bayer-Backing nicht möglich sind, transfertechnisch, nach der Corona-Pandemie.
Genau, also die Mannschaft,
für den Traditionsverein,
das hat die Mannschaft, die sie dort zusammengebaut haben, die sie zusammengestellt haben, die kannst du nicht zusammenstellen als der Standort auch Bayer Leverkusen, wenn du nicht dieses Backing im Rücken hast. Und ich würde sagen, der springende Punkt, also der Moment, glaube ich, wo vieles in der Bundesliga auseinandergedriftet ist, waren die Corona-Jahre. Weil die Corona-Jahre waren zwei komplett verschiedene Realitäten für gewisse Clubs.
Ja.
Es war einmal die Realität für Clubs, die diese Verluste gespürt haben und keinen Weg hatten, das nicht zu spüren. Und dann gab es die Vereine, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, wo das festgeschrieben ist, dass was auch immer da an Verlust entsteht, das ist, was vom Mutterkonzern aufgefangen wird. Und das erzeugt eine sportliche Realität, die völlig unterschiedlich ist. Weil Bayer Leverkusen hat tolle Dinge gemacht, hat tolle Transfers auch getätigt, aber
genau, es ist ja super, es ist eine super Kaderzusammenstellung.
Aber in dieser Mannschaft wurden auch Transfers getätigt wie 19 Millionen Euro für Lucas Alario.
Mhm.
Die haben sich, würde ich sagen, so nicht gelohnt.
Nö.
Panagiotis Retsos hat 17,5 gekostet. Das war ein absoluter Megaflop.
Ja.
Hat überhaupt nicht funktioniert. 18,5 Millionen Euro für Paulinho. Mhm. Der ist ja auch niemals rechtfertigt. Hat ja auch niemals rechtfertigt. Ist mittlerweile zurück in Brasilien. Dann hast du noch einen. Also ich finde man Also der hat's gut gemacht, würde ich sagen, hat okay gespielt. In Summe war echt solide. Ich finde nach wie vor 32 Millionen Euro für Kerem Demirbay sind arg viel Geld.
Für wie viel ist er gegangen?
Ein Bruchteil davon. Aber auch nach ein paar Jahren natürlich, muss man schon sagen. Aber was ich sagen möchte, Leverkusen hat sich auch Schnitzer geleistet.
Ja, und die können die sich leisten und das können andere Vereine nicht. Und es geht übrigens noch weiter, auch noch in die Neuzeit mit rein. Wer zur Hölle in der Bundesliga-Zeit hat 5 Millionen Euro für einen Ersatzkeeper?
Ja.
Weißt du, jetzt mal im Ernst, wer macht das? Genau die Vereine, die du gerade angesprochen hast, die vier da oben. Aber welcher andere Verein zahlt 5 Millionen für Augsburg, aus Versehen, bei Kubek, klar.
Genau, deswegen finde ich, ist das, glaube ich, der Rahmen, den man zwangsweise fassen muss, dass hier eine sportlich absolut beeindruckende Leistung erbracht worden ist, immer noch erbracht wird, an deren Ende auch absolut verdient die deutsche Meisterschaft steht. Und die ist nicht errungen worden mit Möglichkeiten, die die Vereine in dieser Liga nicht haben. Das ist so.
Nee.
Aber gleichzeitig, dass Leverkusen überhaupt in die Position gekommen ist, um an einen Trainer wie Xabi Alonso zu kommen, an Spieler zu kommen, die sie geholt haben, das ist auch das Produkt einer strukturellen Bevorteilung, die dieser Verein zu einem Großteil der anderen Clubs in der Bundesliga genießt. Und das ist immer ein Asterix, ein Sternchen, eine Klammer, die, egal wann man darüber spricht, irgendwo an irgendeiner Stelle zumindest gesetzt werden.
100%, und ich mache die sogar noch ein bisschen größer, denn man darf nicht vergessen, wie lange es diese finanzielle Unterstützung vom Bayer-Konzern schon gibt, und man darf nicht vergessen, dass auch Bayer 04 sportlich schwierige Zeiten hatte, wo man sich einfach fragen darf, würden die heute noch Bundesliga spielen? Die hatten ja diese Zeit mal, nach den großen erfolgreichen Jahren mit Champions-League-Finale und sowas, sind die ein, zwei Jahre richtig hinten reingerutscht, und ich glaube so 13., 14. geworden oder sowas. Und da darf man zumindest mal fragen, ob die Leute noch da waren. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich will noch Folgendes loswerden zu der ganzen Thematik. Was mich an der Nummer fast am meisten ärgert, ist, dass wenn du die letzten Jahrzehnte, sage ich mal, durchgehst und dir die finanziellen Kennzahlen anschaust, Leverkusen ist ein Verein, der im Großen und Ganzen ordentlich wirtschaftet und der in der Bundesliga überleben würde, ohne das zusätzliche Geld, der Bundesliga spielen könnte, ohne das zusätzliche Geld, rein sportlich und auch vom Fansupport her in der Bundesliga aktiv sein könnte. Und stattdessen, statt dass dieser Verein, der das machen könnte, ein Verbündeter ist mit den anderen Vereinen und sagt, wir versuchen 50+1, wir brauchen das. Stattdessen haben die einen Mann, der vorne weggeht und nichts lieber will, als die 50+1-Regel fällen. Und da können wir alle gemeinsam hier sitzen und sagen, Leverkusen, Applaus, Applaus, ihr seid die Helden. Und trotzdem kann ich mich hier hinstellen und setzen und sagen, finde ich weiterhin kacke.
Da bleib ich auch bei. Ich bleib da auch bei und ich glaube, und wenn wir nicht diese 11 Bayern-Jahre gehabt hätten, dann wäre die Bereitwilligkeit, über diese Dinge auch teilweise hinwegzusehen, nicht so groß, wie sie jetzt gerade ist. Ich glaube, für viele ist einfach der Punkt erreicht, wo sie sagen, Hauptsache irgendwas anderes.
Und das muss ich auch nochmal.
Und ich verstehe es ja irgendwo auch, weil natürlich rein sportlich erzeugt das bei mir jetzt schon mit Blick auf die kommende Saison enorm viel Spannung. Das ist ja vollkommen klar.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut, also 2002, 2003 ist Leverkusen 15. geworden, fast abgestiegen. Natürlich tut es das. Und auch hier nochmal an Leverkusen-Fans, niemand will euch was wegreden. Wir können euch gar nichts wegreden. Ihr seid deutscher Meister. Aber ihr müsst jetzt auch nicht kommen mit dem, was mich gestern sehr geärgert hat, fast am Weinen oder lieber noch 10-mal die Bayern. Nein, niemand hat das gesagt. Aber wir werden uns trotzdem nicht hier hinsetzen und so tun, als wäre es nicht der dritte Titel, den eine 50+1 Ausnahme gewinnt, nach Wolfsburg 2009, Leipzig im Pokal und jetzt Leverkusen. Ja.
Und die letzten drei, also um es mal zusammenzufassen, die letzten, glaube ich, drei Mannschaften, die
Neue Titelträger sind
in Deutschland, waren eben Leipzig.
Also, Leverkusen hat natürlich schon mal den Pokal gewonnen, aber
ja. Aber die Meisterschaft noch nicht. Also die letzten beiden Mannschaften, die neue Meister wurden, müssen, glaube ich, Wolfsburg und Leverkusen gewesen sein. Ja. Und der letzte neue debütierende Pokalsieger sozusagen war Leipzig. Und dass das Vereine sind, die so aufgestellt sind, wie sie aufgestellt sind und sich abgrenzen durch ihre Bevorteilung von anderen Vereinen, ist, glaube ich, kein Zufall.
Das denke ich auch. That being said, Gratulation Bayern 04 Leverkusen zur Meisterschaft.
To finish on a positive note.
Ja.
Florian Wirtz, wir haben es ja eben schon am Anfang aufgemacht. Ich finde wirklich, also wir reden über einen Spieler, der das entscheidende sportliche Puzzlestück der Mannschaft gewesen ist auf dem Weg zu dieser Meisterschaft. Der, glaube ich, jetzt von der Menge an Spielen her, wie viel hat er gemacht in der Bundesliga? Er hat in 26 von 29 Spielen in der Startelf gestanden, gespielt hat er in allen 29. 11 Tore, 10 Vorlagen. Der spielt auch stark in der Europa League, der spielt in jedem einzelnen Wettbewerb gut. Wenn die eventuell ungeschlagen das Triple gewinnen, mit ihm an der Speerspitze dieser Mannschaft.
Yes!
Und wenn Deutschland eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt, bei der man nicht viel Fantasie braucht, um daran zu glauben, dass Florian Wirtz der Spieler ist, der es mit möglich macht und machen muss.
Hit me, Levinson!
Dann wüsste ich nicht, warum es nicht einen legitimen Case dafür gibt, dass dieser Spieler ernsthaft jetzt schon, wir haben alle dran geglaubt, dass es irgendwann passieren könnte, aber jetzt schon ein Kandidat dafür sein muss für den nächsten Ballon d'Or, der vergeben wird.
Crazy, crazy, crazy. Und du hast natürlich recht. Aber wir sprechen dir nicht, ja. Ja? Wer kein Ballon d'Or gewinnt, ist übrigens Naby Keita.
Nee.
Nuff said, kann man an der Stelle sagen. Genug zu dem Thema gesagt. Ja. Naby Keita, Werder Bremen, das Thema ist Geschichte, würde ich sagen.
Ja, und das Einzige, was uns noch bleibt, dann ist auch diese Folgegeschichte, ist die 11 des 29. Spieltags zu präsentieren, die ich gerade hier raussuche und wo ich den Zeitraum, bis ich sie finde, überbrücke mit den Worten, die ihr jetzt gerade hört. Mhm. Sie ist sofort da. Mhm. Und im Tor haben wir Ulreich, der hat's gut gemacht, hat ein paar Mal auch zugreifen müssen. Dreierkette bestehend aus Schlotterbeck, Orban und Kassi. Über die linke Schiene Litz Doan, Schacker und Breithaupt ins Zentrum, Kimmich über die rechte Seite und dann ein Dreiergespann vorne aus Wirtz links, Gruder rechts in den Halbpositionen und, weil ich keinen anderen gefunden habe und weil das verdient hat, Marcel Sabitzer als falsche Neun, als Neuner in dieser Mannschaft. Das ist unsere Elf des 29. Spieltags. Das war der Bundesliga-Rückblick für den 29. Spieltag. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal die späte Erinnerung, dass ihr Tourkarten kaufen könnt. Und am Donnerstag hören wir uns nach den Champions-League-Viertelfinal-Rückspielen wieder.
Tschö!